Weil die immer was anderes machen.
Ich will keine Oboe. Ja, die müssen halt, das ist Not-Invented-Tier-Syndrom einfach.
Die Jawohl. Machen immer was anderes. Die benutzen ja auch Mir statt Wayland.
Way.
Genau.
Sehr gut.
Klappt auch immer.
Sollen wir es nochmal üben, Wayland?
Ja. Nee, das muss man nicht üben, das passiert halt.
Ja, genau. So wie wenn jemand Telnet sagt, ja.
Telnet.
Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 54. Heute mit Marc.
Hello.
Mit Flydi.
Internet.
Und dem Felix.
Oh.
Oh.
Yo.
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 Up.
Läuft.
Gut.
Und was sagst du? Du musst jetzt auch was Lustiges sagen.
Nee.
Okay, dann nicht. Ich bin auch nicht lustig.
Nee, ich bin absolut nicht lustig. Ich bin hier der Programmverantwortliche und deswegen partout nicht lustig. Ist euch auch so heiß?
Nee.
Nee.
Nicht.
Vor der du willst dich nur wieder ausziehen.
Ego, nicht ausziehen.
Nicht ausziehen. Ach, hier.
Oh Gott, oh Gott, meine Augen, ich kann die wieder sehen.
Er hat's getan, Ingo.
Das Schlimme ist, er leuchtet auch noch im Dunkeln.
Genau.
Wieso?
So.
Weil er so blass ist, dass er im Dunkeln leuchtet.
Das ist echt nicht gut. Ingo, das fand ich in Ordnung, das machst du bitte nie wieder.
Also,
warum hast du überhaupt so ein Shirt zum Knöpfen an?
Damit er sich's vom Leib reißen kann, natürlich.
Hätte er jetzt die Hosen, Schnellfickerhosen, ich weiß nicht, wie die normalerweise heißen.
Schnellficker.
Außen so.
Schnellfickerhosen.
Ist das nicht so was, benutzen das nicht normal Stripper oder so? Ich weiß nicht, ob der Name Schnellfickerhose tatsächlich korrekt ist. Aber,
Also, ich sehe noch keinen Widerspruch.
Ich sehe das,
gab ja keinen
ich seh das als Sendungstitel.
Okay.
Gut.
Das war ein guter Einstieg, Ingo. Sehr gut.
Das hast du echt schön gemacht.
Das kann nicht besser werden. Ja. Tote der Woche, oder eigentlich müssen wir ja Wochen sagen, weil letzte Woche waren ja alle weg oder beschäftigt oder so.
Ja. Ich wäre da gewesen, aber kein anderer war da.
Ja, ich war tatsächlich.
Ja, ich wollte nicht mit dir alleine Sendung machen, weil wenn zwei nackt in einem Raum und krass,
das geht schief. Dann fang mal wieder an zu schwitzen.
Genau.
Das einfach das bitte nicht so weiterreden. Ja. Könnt ihr einfach bitte irgendwie was anderes sagen?
Deswegen haben wir es ja auch nicht gemacht, weißt du?
Ja, danke. Finde ich total nett von dir.
Aber deswegen haben wir mehrere Tote der Woche, weil das über die Wochen irgendwie so sich verteilt hat. Roaming-Gebühren werden vielleicht abgeschafft. Also diese Handy-Dinger und vielleicht ja auch für Internet und so. Finde ich total gut.
Gibt's auch schon. Also nicht Roaming. Nur werden bald, sondern habe ich diesen anderen SIM-Quadrat. Genau, SIM-Quadrat hat die abgeschafft. Also die sagen einfach...
Achso, die haben schon mal gesagt, Europa, sie machen es jetzt all.
Die haben europaweit einfach keine Roaming-Gebühren mehr. Also du zahlst genau cool. Daten natürlich immer noch, weil...
Ja, wenn, dann müssen sie es natürlich auch gleich für Daten machen, weil...
Ich meine...
Sie haben es ja auch in ihrem...
Das ist ja irgendwie witzlos, wenn sie dann... Oh, du kannst aber telefonieren, aber im Internet surfen darfst du nicht.
Nee, du könntest dir eine Telefonleitung machen. Opto-Copter war das, oder?
Nee, keine EU-Roaming-Gebühren im Urlaub. Also du kannst bis zu 3 Wochen, glaube ich, da bei denen ins Ausland gehen und hast deine 9 Cent pro Minute und kannst irgendwie...
Okay. Ja, alle reden immer davon, dass wir irgendwie ein europäischer Binnenmarkt sind und dann zocken sie dich aber an vielen, vielen Stellen ab und jetzt hier noch kurz vor der Europawahl, die 2015 irgendwie sein soll, wollen die irgendwie ein Geschenk machen und Geschenk heißt, blöde Auslandsgebühren sollen wegfallen. Finde ich gut.
Also hätte ich gar kein Problem mit. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, es gibt tatsächlich Länder, wo du halt deutlich attraktivere Preise für Datentraffic bekommst. Also jetzt gerade war von ein paar Monaten in England, da zahlst du halt irgendwie, sagst du, hey, Vodafone, gib mir mal so eine SIM-Karte, da musst du keinen Ausweis vorlegen, nix, dann zahlst du irgendwie 10 Pfund zum Aufladen und dann kriegst du noch 500 Megabyte geschenkt und hast 10 Pfund auf deiner Karte.
Musst dich aber drum kümmern und so. Kannst du dein Telefon einfach anmachen.
Ja.
Und
bist ja nicht mehr erreichbar.
Ja gut, aber telefonieren tue ich mit dem Handy ja eh nicht.
Trotzdem.
Ja. Also, außer mit VoIP oder so, aber dann ist es ja eh egal. Hauptsache hier eine Datenverbindung.
Ja, das mag vielleicht für so 10% der Leute irgendwie zutreffen, ja, die dann tatsächlich ins Ausland gehen und sich da Karten holen, aber der Großteil macht es einfach nicht. Der benutzt halt irgendwie sein eigenes Handy und dann irgendwie ruft man doch mal die Freunde, Verwandten zu Hause an und ich muss mich mal kurz machen, weil aus dem Urlaub Ausland teuer und so. Mm. Und dann wäre es halt schon irgendwie einfacher, wenn man einfach sagen kann, ja, es kostet immer genauso viel, egal ob ich jetzt zu Hause bin oder im EU-Ausland. Mm. Was ich ja eine Schweinerei finde, ist immer noch, dass die Schweiz nicht in der EU ist. Ich habe letztens einen Brief oder ein Paket in die Schweiz geschickt, die, obwohl das ja irgendwie nur von hier aus, was sind das, 200 Kilometer?
Kann man rüberspucken quasi.
Ja, also das ist keine Distanz. Ja. Hat das ein Schweinegeld gekostet?
Ich musste
während du irgendwie nach Timbuktu gefühlt, weil das EU ist, Pakete schicken kannst und das irgendwie nichts kostet.
Ja, weil die Schweiz ja noch auch Schengen größtenteils alles mitmacht. Ja,
mittlerweile, seit letztem Jahr oder so, ne?
Ja, nee, aber du kannst ja auch schon, also Grenzkontrollen gab es ja nie so wirklich harte und
Ja, aber es reicht nicht, ist halt nicht in der EU und deswegen zocken die dich
ab. Ja, ich musste letztens ein Paket vom Zoll abholen, weil es aus der Schweiz gekommen ist.
Da gibt es ein paar von so Bitcoin-Miner-Leute, die irgendwie so eine Sammelbestellung gemacht haben. Der Typ sitzt in der Schweiz und sagt halt, hier, geil, 8% Einfuhrumsatzsteuer bei denen. Und die Sachen nach Deutschland und Österreich, der fährt einfach kurz über die Grenze, weil ist ja in der Schweiz meist nicht so weit weg mit dem Zeug, gibt es da bei der Post ab und dann gibt es auch keine Zölle mehr.
Auch nicht schlecht.
Ja, ist lustig.
Ja, aber einfacher wäre es schon, wenn die Schweiz endlich mal irgendwie sagen würde, scheiß drauf, EU und so. Würde es zumindest für uns einfacher machen. Ich weiß nicht, wie es für die Schweiz ist. Wenn ihr Schweizer seid, könnt ihr uns ja mal anmailen, warum ihr total, total toll meint, dass das alleine besser funktioniert.
Bitte mail deutlich, weil wir verstehen es nicht so gut.
Genau, bitte mail in Deutsch, weil von mir auch Englisch, aber nicht in Schweizerdeutsch.
Seid irgendwie
oder Französisch. Oder retroromanisch.
Ich bin dagegen. Ihr könnt uns auch in Schweizerdeutsch mailen.
Sehr gut.
Also
ich muss ja tatsächlich sagen, meine Erfahrung ist, dass Felix so Dialekte deutlich schlechter versteht, als wir, die hier im dialektischen Raum aufgewachsen sind. Oder im dialektsprechenden Raum.
Was für Dialekte? Alle Dialekte?
Ja, so deutsche Dialekte, so bayerisch oder sowas.
Nee, das ist eine Sache von wollen.
Ja.
Bayern ist Ausland.
Ich hab dich gerade mit Chris verwechselt. Ich saß nämlich mal in Chris in der Sneak.
Nee, Chris kann ja auch nichts.
Ja. Ich saß mal mit dem in der Sneak und da war so ein österreichischer Film, wo die halt auch alle Dialekt geredet haben. Ich habe das einigermaßen okay verstanden, aber er halt nicht.
Das ist echt eine tolle Geschichte. Ja. Ich glaube, wir machen einfach mal jetzt irgendwie normale Sachen.
Weiterreden. Also Tote Browser.
Tote Browser, ja, okay. Es ist halt so ein Nischenbrowser, der irgendwann mal auf Mac irgendwie bekannt war.
Ich glaube, der hat mittlerweile auch keine Nische mehr, seit Firefox oder Chrome, seit die halt irgendwie vernünftige native UIs hatten. Das Problem war halt immer bloß, dass der Firefox auf dem Mac aussah wie Kotze.
Und Camino hat auch recht früh so Native Tabbing gemacht und so eine ganze Geschichte.
Also Camino wird eingestellt, war mal irgendwie auf der Mozilla Engine der Browser der Wahl und nachdem die alle irgendwie
keine Ahnung, habe ich noch nie von gehört, ist mir auch egal.
Ja, also das ist quasi Firefox unter der Haube, aber die haben halt versucht, eine Mac-typische native UI hinzubekommen.
Es gab auch mal von OpenOffice gab es auch mal so eine Mac-Version, die irgendwie angepasst war. NeoOffice, genau. Braucht jetzt auch kein Mensch mehr, weil mittlerweile sind ja auch LibreOffice und Co. angepasst. Das war damals auch nicht so. Die mussten auch einen X-Server früher starten.
Also NeoOffice habe ich tatsächlich eine Weile benutzt, war ganz okay.
So, wird
also
jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr gebraucht, wird halt alles eigentlich.
Die haben dann irgendwann angefangen, wir sind jetzt hier nicht mehr so cool und für die neue Version musst du jetzt irgendwie Geld spenden. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also sie sagen, das ist schon immer noch freie Software und so, aber wenn du irgendwie die Version runterladen willst, dann musst du uns Geld spenden.
Das macht mal gar nicht so richtig viel Sinn.
Kann man schon machen. Also ich glaube.
Klar, aber das ist kein Spenden mehr.
Ja.
Das ist, du bezahlst für Software. Ja. Das ist ein Unterschied.
Gut, also Camino ist tot. Dann noch ein wichtiger Warnhinweis, lasst euch nicht von Bibern beißen.
Oh,
ganz. Ja, aber ich meine, du musst überlegen, ein Biber, das ist ein Tier, es hat unglaublich scharfe Zähne und
es kann so Bäume
und kann damit Bäume fällen. Neben so ein Viech, auch wenn es noch so knuffig aussieht, setzt man sich nicht einfach mal und sagt, hey komm, wir machen jetzt ein Foto zusammen, wir beiden, du Biber. Das ist einfach eine dumme Idee, ganz ehrlich.
Ja. Jedenfalls, es geht um die Geschichte, dass einer vom Biber tatsächlich
Belarus.
Weißrussland tatsächlich totgebissen wurde.
Der wurde nicht totgebissen.
Er wurde gebissen ist er verblutet und es ist totgebissen.
Ja,
also der Biber hat nicht irgendwie 10 Stunden auf dem Typen gesessen und
totgebissen.
Nicht so, aber.
Nee, der hat ihm halt irgendwie, der hat eine Arterie im Fuß getroffen und da ist dann halt irgendwie
Und das war halt in Weißrussland, da ist halt nichts.
Ja, das ist halt ein Wildnis und da war halt auch keiner da, der ihm jetzt irgendwie hätte helfen können, nur der Biber. Und der Biber wollte dementsprechend nicht, hat keine Lust in...
Das schnell den Krankenwagen, der Biber. Ja, genau,
kommt das Biber. Ist ganz schön so, makaber. Ich bin dagegen. So, wenn ihr lacht, ist böse und ich bin dagegen.
So, ja.
Ich hab's auch nicht ausgesucht.
Biber, was ist Justin Biber?
Nein, jetzt aufhören. Gut.
Okay. Unter oder der Woche?
Ja.
Knurrt.
Ja.
Schrägstrich hört.
Wie war es Bullshit? Das kann
doch,
jemand... Achso, nee, das Debian, ist wieder da.
Das Debian-Projekt hat eine neue Version von Debian Knurrt rausgebracht.
Wahrscheinlich war die Version, im Changelog steht dann plus eins. Bump.
Still alive. Ja, nee.
Oh, die letzte war von 2011, wo sie irgendwas
gesagt haben. Genau, und jetzt 2013, neue Version von Debian.
Können die jetzt eigentlich schon USB oder sind die noch nicht so?
Nee, ich hab keine Ahnung.
Nee, ist erst Windows NT 4 ab Service Pack 5 A und aber nicht GNU/Hurd.
Und auch nur i386er Architektur. Also nichts mit 64-Bit und so.
Sehr gut.
Nee, das also ist ich hab mit diesem neuen Scheiß.
Ich habe da vor einer Weile irgendwann mal so ein How-To gesehen, so du musst jetzt erstmal diese 25 Commands ausführen, damit du dir überhaupt mal ein Netzwerkinterface erstellen kannst und das konfigurieren kannst. Und du musst dann hier diesen Content in diese Datei reinpipen. Also das scheint schon alles irgendwie so, oh, es ist alles modular und so, aber scheint dann noch an den Frontends zu mangeln, um das Zeug überhaupt zu konfigurieren.
Du brauchst ja kein Frontend, du musst ja einfach nur wissen, was du tust.
Genau, du musst einfach nur dann die richtigen Skripte schreiben, die richtigen Sachen in richtige Pseudo-Devices reinpipen und dann tut's irgendwann. Vielleicht. Auch nicht. Ich weiß.
Warum haben wir eigentlich so viele Leute gerade im...
Weil die alle...
Wir wurden halt auf Update gepickt und dann...
Aber das ist ja jetzt schon fucking 2 Monate her. Ja.
Aber jetzt haben es alle gelesen und denken sich, fucking Binärgewitter, der Tag.
Fucking Binärgewitter.
Die reden sogar über GNU/Hurd. Ja, wir könnten jetzt wieder eine Grundsatzdiskussion über GNU/Hurd anfangen. Lassen wir lieber.
Ich kann das tatsächlich nicht, weil das da nicht genug Insight habe.
Nicht? Naja, ob wir es noch brauchen überhaupt.
Ach so, ja. Nee, natürlich brauchen wir es nicht. Ja,
so einfach. Also ich meine, wenn man irgendwas anderes haben will, dann kann man halt auch irgendwie
BSD benutzen.
Und ja. Es gibt ja auch ein Debian mit dem BSD-Kernel.
Ja, stimmt.
Kann man auch machen. Man kann sich auch, wie heißt denn dieses...
Man kann es auch auf dem Biber installieren, oder wie war das?
Auf dem DAX.
Toten DAX, genau.
DAX.
Ja,
aber nicht mit BSD-Kernel.
Nicht mit BSD-Kernel, nee, das geht nur mit Linux. Nur mit
Linux,
gut. Dieser
okay. Linux auf dem toten DAX, ja, hatten wir mal.
Der genau. Windows-Start-Button ist wieder da?
Ja, in Windows 8.1 heißt die neue Version, ja. 8.1. Gibt's wieder einen Start-Button?
Fuck yeah.
Ja. Microsoft hatte sich ja gewehrt und haben sie jetzt doch...
Keiner braucht Start-Buttons.
Wieder eingebaut.
So. Ja, und es gibt den Boot to Desktop wieder.
Was ist Boot to Desktop?
Ist quasi nicht in das Bund, in dieses komische
Intro.
Echt? Okay, deswegen ist der Startbutton wieder
zurück. Ja,
damit du dann weißt, wie du es ausmachen kannst.
Ja, also
das. Weil siehst du mal vor so einem, also ich saß ja echt, ich habe mir so ein Windows 8 letztens bei jemandem mal angeguckt, beziehungsweise ich musste das einrichten und ich habe echt gebraucht, bis ich das Ding wieder ausgemacht habe.
Ja, man muss da irgendwo in den Einstellungen und sonst
Computer macht man einfach nicht mehr aus.
Ja, das aber ist, das ist, bei den Tablets. Muss ich tatsächlich Felix recht geben.
Ja. Also einen Desktop-Rechner machst du wohl noch aus.
Standby oder so.
Ja, da findest du
kein Tablet.
Wie findest du den Standby? Außer du gehst
doch einen Power-Knopf und oder der geht
genau,
automatisch aus.
Genau, du kriegst jedes Mal erst unter deinen Schreibtisch. Also, und
du musst ja, wenn du ihn ausmachst, musst du auch irgendwie anmachen. Dann kriegst du auch jedes Mal unter deinen Schreibtisch und drückst den Knopf.
Ja, klatscht man nur.
Ja gut, dann kannst du ja klatschen.
Ich glaube, du willst einfach, wenn du Windows 8 hast, keinen Desktop-PC mehr haben, sondern irgendwie so ein Tablet-Teil.
Ja, aber da hast du halt keine
Ahnung. Was halt super lustig ist, wenn du Windows 2012 Server oder sowas, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, das hat nämlich auch diese lustige Metro-Oberfläche auf dem Server.
Hey. Das ist so gut.
Oh, ja, und du kannst halt immer noch mit Remote Desktop drauf, aber du kannst halt nicht swipen.
Oh, Multitouch-Gesten. Du musst jetzt hier einfach nur mit zwei Fingern einen Halbkreis drehen und dann kannst du dein Ding ausmachen und dann Remote
Desktop.
Das ist Desktop
einfach sucks
to be you.
Super lustig einfach. Die Idee einfach so. Ja, wir machen Metro auf den Server.
Gut. Der Startbutton kommt auf jeden Fall wieder.
Ja, und Boot to Desktop. Das heißt, vielleicht benutzen es dann auch wieder Firmen.
Also endlich ist Windows 8 wieder so wie Windows 7.
Eigentlich wird es ja nur Windows 7.
Ja.
Eigentlich willst du gar nichts Windows, aber.
Na, wenn du gar, also eigentlich willst du gar nicht Windows, aber wenn du Windows musst, dann eher 7 als 8.
Ja, wahrscheinlich.
Oder Windows 2.
Ja, keine Ahnung, wenn es jetzt wieder aussieht, Windows 7 ist ja auch vollkommen egal, was du darunter hast.
Aber wo, dann könnten wir kurz diesen einen Security-Fail vorziehen. Ach nee, da sind wir sowieso. Naja doch, Untote der Woche kommen noch. Aber egal, Security-Fail. Weil Microsoft hat so einen tollen Bug mal wieder, Zero-Day-Exploit, der irgendwie zurückgeht bis in, keine Ahnung.
Windows 98.
Das ist total gut.
Das ist so gut einfach.
Also total abwärtskompatibel mal wieder. Ist total gut, oder? Ich weiß gar nicht, was genau. Und
die haben,
man muss auf jeden Fall einen Gast, also mindestens einen Gast-Account musst du haben auf dem Rechner und dann kannst du irgendwas ausführen.
Dann kannst du root werden.
Wirst root und kannst
quasi, alles. Also ich weiß gar nicht, wie heißt es da, auf Windows 98.
Administrator.
Administrator. Ich glaube, bei Windows 98 gibt es auch gar keinen Gast-Account.
98 ist ein Single-User-System, glaube ich,
ja.
Oder?
Ja.
Du bist immer Administrator.
Du bist der User.
Du bist,
ja. Punkt.
Nee, du
der User. User.
Ja. Der User hat recht.
Damals hatte noch mal einen total Zugriff auf seinen Computer und durfte noch alles machen.
Nee.
Doch.
Mhm. Doch, Format C Doppelpunkt ging.
Genau.
Aber nicht direkt aus dem Windows. Weil gesagt, ist gerade in Benutzung oder so. Mhm. Du kannst andere Partitionen partitionieren.
Ja, doch, das könnte sein, ja.
Aber wenn du im DOS-Modus gebootet bist, in Windows 98.
Ja, yeah, fuck. DOS-Modus ist auch der Super-User-Modus. Da hast du ja auch quasi gar nichts. Ja. Oh, so wie Linux, nur ohne Linux.
So gut.
Also auf jeden Fall so ein Google-Forscher rausgefunden, dieser Tavis or Mandy. Das ist
auch ein interessanter Berufszweig. Google-Forscher.
Der Google-Forscher.
Ja. Naja gut, er ist bei Google und forscht an Security-Gedöns rum. Der hat auf jeden Fall diese Sicherheitslücke entdeckt und hat einfach gesagt, ach scheiß drauf, ich informiere jetzt nicht erst Microsoft irgendwie, sondern poste das einfach mal auf Full Disclosure.
Das ist halt schon ziemlich cool, wenn Google davor gesagt hat, ja, wir brauchen 7 Tage nur noch. Und dann einer so, fuck that shit. Ich bin von Google, aber ist mir egal, wie viel Zeit die anderen Leute haben. Ich weiß auch gar nicht, warum er es gemacht hat. Ich glaube, es hat nicht so richtig viel.
Ich glaube, es ist einfach seine Macke. Also ich glaube, der macht das öfter. Wenn er so eine coole Sache findet, will er einfach Credit dafür, dass es.
Ja, er hätte aber auch so Credit dafür bekommen. So ist ja nicht.
Vielleicht hat er auch eine seltsame Art von Tourette.
Das Microsoft Tourette, das auszusehen, Bill Gates at Microsoft.com eingibst oder was so und die E-Mail dazu.
Nee, der hat dann einfach, weißt du, wenn der irgendeinen Bug findet oder irgendwie ein Security-Problem, dann muss er das krampfhaft raushauen, weil sonst geht's nicht anders.
Ja, ach so, du meinst, dass er da einfach eine Disorder hat quasi, die Security-Disorder.
Ja.
Ja, also das ist ein cooler, also es sieht auf jeden Fall cool aus und wenn es funktioniert, ist noch viel cooler. Die Sache ist halt, dass es halt schon ganz schön fuckery ist, wenn du den Leuten halt einfach gar nicht Bescheid sagst und sagst, ihr seid doof.
Mein Gott, Microsoft hat ja, ich meine, ist ja ein großer Konzern, die werden das schon gefixt kriegen.
Ja, die kriegen das schon gefixt, aber das geht ja um die
Bloß, sie stellen halt nur irgendwie einmal im Monat Sicherheitsupdates zur Verfügung.
Ist halt ein bisschen, ja, die haben ja auch diese super Bonus-Security-Features, wenn die voll fies exploitable sind.
Und? Was willst du denn bei so einem Bug machen?
Patchen? Also,
was meinst du? Ja, aber die haben ja nur einmal im Monat Patch Day.
Ja, es gibt diese super Emergency Patches, die auch ab und zu mal kommen.
Echt? Okay.
Aber ich glaube, das ist nicht wichtig genug, weil der nicht remote ist. Ist ja ein Local. Gibt es ja quasi nirgendwo.
Aber damit kann man auf jeden Fall gut irgendwelche Virenscanner ausschalten, wenn du mal lokal an einem Rechner dran bist.
Ja.
CardDAV und CardDAV.
Ja, CardDAV. Google hat ja angekündigt, also jetzt wieder zurück zum Untoten der Woche. Google wollte diese CardDAV-API abschalten für sich, weil sie gesagt haben, benutzt eh keiner, braucht keiner. Und jetzt machen sie eine Rolle rückwärts und sagen, nö, dürft ihr doch weitermachen.
Und wir bieten dazu noch CardDAV an. Weil bis jetzt hatten sie ja nur, so wie ich das verstanden habe, nur CardDAV.
Ich glaube, sie hatten auch CardDAV, aber es wusste irgendwie keiner. Also die Entwickler wussten es nicht oder nur so ein paar.
Ja. Doch, du das konntest schon immer. Du musstest ja selbst auf dem iPhone musst eintragen, die neue CardDAV, sonst was.
Ja.
Okay. Also das hatten sie schon immer.
Aber jetzt dürfen die Entwickler es auch offiziell benutzen.
Jetzt darf jeder, der will. Also früher war das, glaube ich, irgendwie dann beschränkt auf irgendwie, nicht alle, aber jetzt auf alle.
Also wenn ihr irgendwie an eure Google-Mail-Kontakte irgendwie ran wollt, könnt ihr das jetzt.
Ja, und kannst auch, sie machen es per OAuth verfügbar, dann kannst du irgendwie auch von außen drauf und das mit einbinden.
Kann man mal machen.
Cool. Cool. Total gut.
Call of Card, gute Sache.
Ja.
News, oder?
Ja. Hm? Ja. News. Ja.
HyperLevelDB.
Hyper.
Das ist dieser hyperdex.org. Das hatte früher war das ein anderer Name.
Nicht so hyper wahrscheinlich.
Das ist schon Laser, wie die abgehen, kann man nicht
mehr
sagen.
Mehr hyper eigentlich.
Auf jeden Fall ist so ein
Hyper-Performance quasi.
Hyper-Performance. Ist so ein Key-Value-Store und die haben LevelDB, Googles LevelDB ein bisschen Performance optimiert und das ist jetzt viel schneller und das klatscht
wieder rein. HyperLevelDB ist es jetzt einfach.
Jetzt ist es fucking HyperLevelDB.
Das ist hyper bescheuert. Ja.
Und die haben also so ein paar Probleme, die sie mit LevelDB hatten, fein getuned und lustige Graphen gemalt. Die sind jetzt viel schneller und das ist eigentlich ganz cool und deswegen HyperLevelDB.
Ich glaube, die lügen.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Einfach mal behaupten.
Ja, ein bisschen Ahnung. Schneller geht immer.
Ja, aber das sind auch irgendwie Cases, wo dieses irgendwie, wie viel brauchst du in deiner Datenbank, damit sich das lohnt für dich? Paar zig Millionen Einträge.
Ja, also,
damit
das kriegt man schon mal hin.
Damit sich das lohnt, da auch Hyper-Level-DB zu benutzen.
Ja, aber das kann man ja irgendwie backporten, weil schneller ist immer besser.
Klar.
Mehr schneller
mehr ist immer Hyper, besser. Hyper.
Genau. Wer nicht gar nicht so laser ist, ist ja Hetzner. Die wurden ja gepwned.
Ja, da kam vorhin so eine Mail rum, irgendwie.
Alle unsere Computer sind gehackt, so Ort.
Genau, so ähnlich.
Das ist echt eine blöde Sache.
Ich meine, im Endeffekt war es irgendwie ihr Nagios, was irgendwie eine Backdoor hatte oder so.
Aber warum ist das ein Problem, wenn fucking Nagios kaputt geht?
Weil sie anscheinend dann über 12 Systeme hüpfen können und die Datenbanken von Hetzner.
Oh. Auslesen. Weil die einfach wieder in Nagios so, ja, wir machen Nagios-Checks mit Root, fuck yeah. Wir haben dieses ganze SSH-Server, gehen überall mit Root drauf auf Nagios und dann guckt er nach, wie viele User gerade online sind oder so ein Scheiß.
Genau,
das braucht man unbedingt nicht. Na, wenigstens sind die Zugangspasswörter gehasht und gesaltet. Das ist ja schon mal total.
Das ist einfach total wichtig. Das ist immer noch nichts.
Schaden 256
ja, also. Das reicht nirgendwo hin, das ist immer noch verdammt schnell.
Ja.
Verdammt schnell.
Schad 256 im Salter musst du das Brute forcen, kannst du nicht einfach Rainbow tablen.
Ja, du musst das alles gar nicht Rainbow tablen, weil du hast Grafikkarten, die sind so unendlich schnell. Da habe ich nachher übrigens noch einen coolen Artikel zu.
Ja, mit Schad 256 ist.
Nein, es ist schon immer besser. Noch scheiße schnell. Es sind Hash-Werte, die müssen schnell berechnet werden, aber das hatten wir schon auch ein paar Mal schon.
Das stimmt natürlich. Mal schauen, was ich da
also trotzdem, wenn
drin habe.
Vielleicht.
Frei ausgedacht ist sehr gut.
Was bei Hetzner oder was?
Ja.
Ja, ist so ein komisches generiertes bei mir auch.
Bam. Ich hab da noch was im Lesefu später dran, das ist ganz cool.
Egal, wenn ihr irgendwie bei Hetzner Kunden seid und da Passwörter verwendet, setzt sie doch einfach mal neu.
Ich zieh's mal da vorne zu dem Zeugs und zwar, das war auch ein Aztec-Techniker.
Oder wartet vielleicht noch ein paar Stunden, ob sie nicht noch irgendwelches anderes komisches Zeug finden.
Genau, also das ist ein Lesefu von mir, ich zieh den einfach mal hart nach vorne. Es geht darum, wie du super unendlich schnell viele Passwörter am besten crackst.
Cracking und lots of hashes very fast.
Genau, also das ist jetzt meine Beschreibung davon. Anatomy of a hack, how crackers ransack passwords like bla bla bla. Und so super. Dann wird hier so ein bisschen beschrieben, was du machen kannst und was für coole Techniken es da gibt. Jedenfalls ist es sehr cooler Artikel und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Zum Schluss kommen dann so 90% aller Passwörter raus innerhalb von einem Tag oder sowas, auf einer Grafikkarte nur. Und das ist halt echt schon ziemlich viel.
Da hat er doch aber auch
und die waren auch gesortet, aber das war MD5, aber macht nicht mehr so viel Unterschied, weil das halt auch immer noch scheiße schnell ist.
Mhm. Wobei SHA-256 schon allein durch die Anzahl von Rumgerödel, das die da machen müssen. Also,
mal gucken jetzt.
Ist egal, du sollst
ja nur wie viele Iterationen das waren? Also wenn du kannst ja sagen,
eine. Eine fucking
Iteration. Okay, das ist halt also nicht so immer. Könntest ja sagen,
mindestens wahrscheinlich
kann es genau
eine sein.
Genau.
Ja, klar, du kannst es auch 1000 Mal machen.
Ja.
Du kannst es wahrscheinlich auch 10.000 Mal machen, weil du das Ding nicht so oft brauchst.
Mhm.
Aber richtig. Das ist halt immer das gleiche Problem, weil Leute sind einfach doof. Und,
Wobei SHA-2, also die SHA-2, was ja SHA-256 mit drin ist, die haben aber, das sind ja schon mehrere Hash-Funktionen, die benutzen. Also das ist
nicht
nur eine, sondern das sind irgendwie 4, 5 oder so ineinander und
gucken, was das Internet sagt, was schneller ist. Aber ich gucke es einfach. Ich
habe 2 Hash Functions with digest that are und dann ganz viel. Ja, nee. Ist auf jeden Fall eine Menge.
Ja, aber es ist immer noch super. Also SHA-256 rettet dich nicht vor deinen verlorenen Passwörtern.
Aber besser als MD5 ungesortet.
Ist besser
als oder besser Poop. Als Klartext.
Besser als
Poop. Ja, und sie haben auch gesagt, irgendwie ihre Kontodaten sind irgendwie nochmal verschlüsselt und man soll davon ausgehen, dass die das Verschlüsselungspasswort nicht haben. Kreditkartendaten sind nur die letzten 3 Nummern und irgendein Mapping auf irgendeinen Kreditkartenprovider, aber die sind ja nicht gepwned worden, von daher passt das. Und so.
Gucken wir mal, was da noch so
rauskommt. Ubuntu schließt Bug Number One.
Das genau, war, Bug Number One war
Windows hat
Microsoft Markt. Hat zu viel Marktanteil.
Ja.
Und der Mark Shuttleworth hat gesagt, ist gefixt. Und
er lügt.
So. Genau, ich finde, da hat dann
das nicht, einfach noch nicht, so
nicht recht. Also hat gemeint, ja, irgendwie viele Android und viele Tablets und Phones und Entschuldigung. Moment.
Ich bin so, raff dich mal.
Ingo stirbt gerade.
Das ist ja echt voll eklig.
Mann. Und deswegen Microsoft Marktanteil irgendwie im Mobile-Bereich gering und somit Weltherrschaftsziel näher gekommen, Bug closed.
Macht Sinn. Macht Sinn.
Ja, aber da stand jetzt halt auch nichts drin vom Mobile-Bereich. In dem Desktop-Bereich ist halt Windows immer noch ziemlich groß.
Genau. Also
ziemlich aber keiner will Desktop-Computer haben.
Ist tatsächlich so. Keiner kauft auch noch Desktop-Computer oder sehr wenige Leute kaufen Desktop-Computer. Aber
das heißt aber nicht, dass wir in den nächsten 5 Jahren nicht immer noch genug Desktop-Computer haben, die laufen.
Das stimmt schon. Eben auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, Microsoft ist halt schon langweilig geworden. Die bringen irgendwie nichts mehr groß raus.
Wir haben immer noch über 90% auf dem Desktop.
Ja, das ist schon richtig. Aber
die bringen nichts mehr groß raus, ist aber auch, würde ich nicht so unterscheiden.
Ja gut, okay. Sagen wir mal, oder es gibt keine großen Innovationen seitens Microsoft im Desktop-Bereich.
So habe ich bis jetzt. Du hast jetzt so eine Tablet-Oberfläche.
Ja, super.
Was jetzt schon was eine Innovation ist.
Ja, aber das haben
halt eine Scheiß-Innovation.
Das haben alle anderen schon vorher gemacht und es funktioniert nicht gut und es kauft keiner. Aber ja, also sie
sagen. Keiner würde ich jetzt auch nicht diese x Milliarden Kopien, die sie schon wieder verkauft haben.
Ach, aber das sind auf dem Papier, das sind Sachen, die sie irgendwo an Shops ausgeliefert haben, die da in den Regalen verstauben.
Ja, also ich meine, das Problem ist natürlich auch immer noch, dass du viele Systeme einfach nicht ohne kriegst. Ohne Windows.
Aber sie haben auch gerade Windows Phone, das hat vorher niemand gemacht. Das, also diese komischen Tiles mit dem komischen Navigieren, das war alles neu.
Das könnte ja schon cool sein. Aber
Windows Azure, halt sie haben jetzt dieses komische mobile Applikation as a Service, dass sie quasi die Benutzerverwaltung abnehmen und Push-Nachrichten automatisch.
Also Backend as a Service-Geschichten machen sie, glaube ich,
auch. Also sie machen schon ein paar Sachen. Windows sieht halt immer noch scheiße aus und bedient sich komisch.
Ich habe jetzt eher so nicht im Services-Bereich oder zum Beispiel, sie haben jetzt vor kurzem eine neue Xbox rausgebracht, haben wir ja auch drüber geredet. ob man die jetzt gut findet oder nicht. Aber
Totalüberwachung gewohnt sind.
Ja. Das ist auch super weird. Also
da haben wir ja den letzten
Satz. Hattet ihr bestimmt drüber geredet. Ich hoffe doch.
Ja, ja.
Natürlich.
So, ich wollte bloß ganz kurz sagen, Nachtrag, MD5 Star 256 ungefähr 1 zu 5 bis 1 zu 10 schneller.
Also MD5. Was? MD5 ist schneller.
Ja, ja, klar. Mhm. Aber das ist auch wieder nicht so viel. Also. Aber egal, machen wir weiter.
Ja. Also statt einem Tag brauchst du 10 Tage, um es zu cracken.
Ja, oder 5.
Immerhin noch.
Je nachdem, was du für ein Computer hast.
Also. Passwort.
Ja, genau. Nee, also du machst die eh alle gleichzeitig und da ist kein Unterschied mehr.
Nächste News. Die NSA hört alle ab, hat sich rausgestellt.
Oh, fucking surprise. Captain Obvious hat wieder angerufen.
Also wirklich alle.
Alle. Nicht dich, uns gerade hier.
Ja, und dann, also die.
Ja, die uns haben, hören sie ja eh. Die müssen ja wissen, was hier in Deutschland
passiert. Ich finde es so gut, dass die das im Foreign Intelligence Surveillance Court gemacht haben. Sie haben ein eigenes Gericht, das dafür darüber urteilen kann und dir dann auch nachher sagt, dass du aber nicht drüber reden darfst. Also da gibt es irgendwie The Guardian, der, wie heißt der, Glenn Greenwald hat es irgendwie geshared und stellt sich heraus, also zumindest Verizon hat irgendwann mal was aufs Dach bekommen und gesagt bekommen, dass sie alle
Leute abhören müssen.
Alle Telefon
Verbindungsdaten,
also ob sie jetzt von USA ins Ausland, innerhalb der USA oder von Ausland in den USA irgendwie, also alles, was im Grunde durch Verizon geht, müssen die einfach mal so abdrücken. Dann irgendwie auch noch mit die IMSI, die E-Mail, die Pipapo.
Ja, halt alle so. CDRs einfach.
Alles.
Komplett. CDR.
Genau. Und muss also
gespeichert
auch,
werden und.
Und auch abgegeben werden direkt irgendwie.
Direkt abgegeben
werden. Ja, also dann gib es mal direkt weiter. Also alle Amerikaner, die bei Verizon sind, kannst du davon ausgehen, dass die in der Datenbank stehen.
Nein, du kannst davon ausgehen, dass es nicht nur Verizon trifft, sondern auch alle anderen.
Da wirst du mal, ja.
Also ich meine, mag jetzt nur bei Verizon rausgekommen sein, aber wenn die das machen müssen, müssen das die anderen auch.
Ja. Ist eigentlich ganz ungut so.
Ja.
Ja, aber ja.
Richtig.
Das sind halt die Amis. Also ich meine. Die machen das halt einfach.
Ich bin sicher, das machen wir auch irgendwie.
Garantiert. Ja, nicht so hart.
Ja, weil wir technisch dazu nicht in der Lage sind, aber wenn du es irgendwie.
Ja, wir haben ja auch so.
Demnächst ist doch eh alles all IP und dann.
Ja, trotzdem kriegen die das nicht gebacken.
Du meinst, weil es zu viele Daten sind?
Du geh doch mal zu Telekom und verlangen die DSL an. Die übergeben sich da fast vor Aufregung.
Vor allem, die sind noch die Einzigen, die Windows 98 wirklich einsetzen.
Richtig.
Die haben noch irgendwelche Hardcore-Datenbanken da drauf zu laufen.
Auf Windows 98.
Aber, hallo, wenn du einen neuen DSL-Anschluss willst, dann muss da irgendjemand noch seinen Windows 98 booten und da in irgendeiner Datenbank einen Flex setzen.
Ja.
Das denkst du, warum das alles so lange dauert?
Ja, da sagt er, Moment, ich muss kurz ein EMM386, die Heim-MSIS kurz, genau. Oh, jetzt geht's wieder. Ja.
Ist ich habe doch tatsächlich Sache. Schon mit Datenbanksystemen nee, auf irgendwie OS 93
ja,
zu tun gehabt.
Ich sag ja, das ist immer noch so.
Das ist immer noch und im Einsatz, das Zeug. Die haben dann halt irgendwie so eine DB2 oder sowas auf OS 93 oder mittlerweile heißt es ja ZOS laufen. Also so Mainframe-Gedöns, was unglaubliche Mengen Geld kostet. Oh, an diesem Wochenende müssen wir jetzt mal Gehaltsabrechnung machen. Dann rufen wir bei IBM an, bewerfen die mit Geld und dann schalten die uns remote 5 CPUs frei.
Macht total Sinn.
Ist wirklich so, da sind halt CPUs drin, die kannst du dann halt per Remote-Call, aber nur von IBM-Seite freischalten.
Das wäre auch sonst
zu. Ja, wir gehen über Telnet da drauf und
Password Swordfish.
Okay.
Ja, also was auf jeden Fall bei diesen ganzen Dingern passiert, ist alles, dass alles über Cronjobs jeden Tag einmal passiert.
Cronjobs. Ist einfach mehr Gewinn.
Gute Sache. Ist auf jeden Fall total scheiße, dass die NSA das macht. Und wenn sie könnten, würden sie es bei uns auch machen. Gibt es nicht.
Ja, können sie kriegen.
Noch nicht.
Also, wir sind aber sie versuchen es sicher wenigstens.
Sie versuchen es auf jeden Fall.
Ja, immer mal wieder.
Mein Pick ist zu einer News geworden. Okay, dann redet jetzt, oder rede ich darüber?
Plex Connect.
Das ist meine Farbe? Das sind so viele Leute.
Ja, das ist deine Farbe.
Ja, Plex Connect, genau.
Die anderen dürfen nicht schreiben, das ist so einfach.
Ja, aber die haben auch bunt.
Ach so, ja, dieses.
Genau, Plex Connect ist ganz interessant. Das ist ein Plex, dieser Media-Server, der so ein bisschen Metadaten und ein bisschen Live-Transkodierung und Sachen macht. Den kann man jetzt auch auf einen nicht gejailbreakten Apple TV verbinden. Indem die einfach DNS-Hijacking machen und die XML-Daten von der Apple Trailers App rumfrömeln.
Das ist natürlich Gott, echt cool. Echt.
Also das ist ein wirklich cooler Hack, muss man sagen. Ja, was dann zum Schluss auch wieder ein Jailbreak ist.
Naja, aber von außen.
Ja, du installierst Third-Party-Software.
Nein, installierst du ja nicht. Du hijackst und du denkst.
Ach so, das sieht dann nur so aus.
Ja, die sagen, du hast bei dir einen Server laufen, der dann halt, worauf du den DNS umbiegst. Also was auch immer dein DNS-Server ist, der zeigt dann halt da drauf. Und,
die bauen also quasi einen Apple-Server nach.
Ja, genau. Also du hast ja die Möglichkeit, auf dem Apple TV so irgendwelche Trailer von Filmen anzugucken. Und die holen sie, die Daten dazu holen die sich halt aus irgendeinem XML-Feed.
Genau, da ist dann immer irgendwie Kategorie, Name und dann Link zur MP4-Datei.
Genau, und was halt dann Plex macht, ist, die biegen das DNS auf ihren eigenen um und stellen da halt den Feed zur Verfügung und sagen, hey, das ist jetzt hier der Trailer für diesen Film. Aber du kannst den Film dann halt komplett angucken.
Ja, und von nicht nur das, die machen sogar die Menüeinträge, sind auch normalerweise im XML. Also das ist komplett dynamisch, das Menü. Das ist ja cool. Kannst du hier im Ding sehen, steht irgendwie so Plex Library und dann kannst du irgendwie On-Deck-Genres,
Musik-Fotos.
Ich hatte einen, ja. Aber die sind gerade so viel wert, dass ich ihn direkt verkauft habe. Kacknupse, ich habe mehr Geld dafür bekommen, als ich gezahlt habe. Weil ich so ein Apple TV 2 hatte in diesem Jailbreak-Bar. Und dann kannst du auch irgendwie XBMC drauf machen oder so.
Wow.
Und dann habe ich irgendwie verkauft.
Dann ist bloß die Frage, wann Apple das fixt und es demnächst nicht mehr geht.
Die machen SSL einfach über die Verbindung. Dann hat sich's. Du kannst das Apple-Zertifikat nicht spoofen. Genau. Und der Apple TV kotzt, wenn es nicht das echte ist.
Ja, das ist kannst oder du. Oder sie tragen die IP-Adressen hart ein.
Ja, oder sie liefern das Zertifikat selber mit.
Ah, Quatsch, machst einfach SSL, genau. Das ist so einfach.
Ja, und du kannst, Apple kannst nicht signen, dass du irgendwie bla.apple.com, außer du bist irgendwie eine türkische Registrierungsstelle oder sowas. Die machen das
nein,
schon,
die machen einfach nur dieses eine Zertifikat, nehmen wir an, und dann sind es fertig.
Oder selbst ein valides, niemand kann also apple.com signen.
Felix sagt das, Felix, also das ist auch eigentlich die richtige Art und Weise, was zu machen.
Das macht
aber keiner. Die lassen das irgendwie von VeriSign sein und dann denken die, ja, das kann schon keiner hijacken und dann trägst du halt irgendwie ein anderes Root-Zertifikat und auf deinem Gerät ein. Das geht beim Apple TV wahrscheinlich nicht, aber Devices geht das zum Beispiel und dann funktionieren halt so Geschichten wie MITM-Proxy, den wir hier auch schon ein paar Mal angesprochen haben.
Total gut. Auf jeden Fall ein netter Hack, ja, Plex Connect. Plex kann ich auch immer wieder empfehlen. Ich habe mir da so eine unendlich immer Mitgliedschaft gekauft, dass ich da super Bonus-Features habe, die ich alle nicht benutze.
Ist Plex ist so wie XBMC, ne? Ist ein XBMC.
Es war mal ein XBMC-Fork, aber die haben einen Media-Server, der irgendwie die Metadaten dafür analysiert und Geschichten macht. Und
die haben da auch DLNA, DNLNA, keine Ahnung. Ja, dieses komische Video-Streaming-Zeug. Ich habe vor ein paar Monaten mal so ein Plex auf meinem MacBook installiert und habe das mal ausprobiert, weil ich damit Videos an einen größeren Fernseher streamen wollte. Ist halt dauernd abgekackt und irgendwie.
Also ich benutze es halt, um es aufs iPad zu streamen im Normalfall. Also ich habe es
auch. Der rechnet dann die Sachen auch.
Der transkodiert es dir auch live, wenn du willst, macht dann, merkt sich dann halt auch, wo du aufgehört hast, würde ich kann es auf dem iPad schauen und sagen, okay, jetzt mache ich es im Fernseher weiter und dann.
Aber man muss dafür bezahlen. Es ist kein Open Source.
Doch, es ist nicht, weiß nicht, was Open Source ist. Vieles ist Open Source.
Sagen wir es mal so, du kannst die Software selber kannst du kostenlos runterladen und benutzen so. Das ganze Basic-Zeug, Streaming und irgendwie Library anbieten und so weiter, das geht alles. Ich weiß jetzt gar nicht, was für Features man da bekommt.
Synchronisieren, Offline-Synchronisierung, dass du zum Beispiel die iPad-App benutzen kannst, um dann, dafür habe ich es mir dann gekauft, vom Flug habe ich da einfach irgendwie 5 Sachen angeklickt und habe gesagt, mach, dass die auf dem iPad sind, dann nachher. Und dann hat er das irgendwie durch Magie gemacht. Und am nächsten Tag hatte ich sie dann drauf und dann konnte ich da irgendwie auch offline im Flugzeug rummachen. Sie haben also iOS, Android, Windows Phone 7, Windows 8, Roku, für einige LG-Fernseher und so komische Sachen. Samsung-Fernseher. Ja. Das ist ganz cool.
Also dieses DLNA-Zeug, ich habe das mal probiert, aber ich glaube, da war halt irgendwie die Firmware auf dem Fernseher noch uralt und das hat dann irgendwie geruckelt und zwischendurch ist er mal stehen geblieben.
Also auf meinem Fernseher funktioniert es auch nicht. Ja. Was ich halt gemacht habe, ist tatsächlich mein Blu-ray-Player. Und der greift halt auf Samba, über Samba gleich direkt zu. Und das geht komischerweise, aber über Fernseher, DLNA, denkst du.
Also,
der kann halt auch dann nichts abspielen, irgendwie, der kann nur H264 in einem bestimmten Container und sonst irgendwie nix.
Also ich habe das auch schon mal probiert, dieser Fernseher, der konnte theoretisch, konnte der H264, aber nicht mal in einem MPEG-4-Container. Ich habe das irgendwie mit Handbrake diverse Mal umkodiert. Und
das will halt, man dann halt auch nicht. Nee, eigentlich will halt man, wenn das halt in MKV vorliegt, dann sollst du scheiß Ding das halt abspielen. Egal, was für ein Codec da drin ist.
Nee, egal, was es für ein Container ist, weil der Container ist mal echt Wurst, dass er den Codec beherrschen muss, weil er da vielleicht Hardware-Chips dafür drin hat. Das kann ich schon verstehen, aber
trotzdem blöd. Das willst du trotzdem nicht.
Ja,
du willst trotzdem einfach alles abspielen.
Genau.
Was
ist das Problem? Genau.
Aber weißt du, auf der technischen Ebene kann ich verstehen, dass die da irgendwelche Hardware-Implementierung von H264 drin haben.
Dann haben sie einfach nicht genug Grafik-Power.
Ja.
Und sollen sie einfach anständige Grafikchips einbauen und dann kann der es fucking von Hand.
Der kostet deinen Fernseher halt mal mehr.
Stellt sie in eine Box ein.
Ja, das ist ja die einfache Variante.
Ja, dann macht man es so.
Ich glaube, das ist einfach.
Deswegen kaufen die Leute ja Apple TV oder andere Dinger, dass es einfach geht.
Ja. Finde ich okay. Sollen die Leute weitermachen, weil du willst in deinem Fernseher eh nicht so einen Müll drin haben, weil das alles zackt.
Ja, und Fernsehen gucken willst du ja halt auch nicht.
Richtig. Du willst halt nur einen großen Bildschirm haben, eigentlich wo deine
riesigen
Filme und Serien draufkommen.
Das ist richtig.
Ja. Das ist ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit. Immer noch.
Gute leider.
Ja. Ja. Das könnten wir zum Mimimi machen. Machen wir aber nicht. Wir reden jetzt über was? Researchers turn cement into metal?
Das fand ich super. Das ist einfach moderne Alchemie und ich habe es tatsächlich auch nicht verstanden.
Das ist so wie Gold machen aus irgendwas anderem oder wie?
Ja, genau so ist es. Aber nur, dass es halt funktioniert. Ja,
die haben auch ein Homo-Partikel.
Steht oben.
Closer visualizations of A, the Homo.
And no B, homos.
LUMO, Single Particle Electron States.
No homos.
Also es gibt wohl eine Einzelpartikel-Elektronen-Konfiguration, die Homo
heißt. Genau, also das Coole ist halt, dass du dann super gut so Semiconductor-Zeugs herstellen kannst aus billigem Zeugs. Und das macht super viel besser. Und
ich glaube dass Graphit alles immer besser macht, ab sofort.
Jedenfalls.
Meinst du Graphit oder Graphen?
Beides.
Also technisch gesehen schon, aber die Struktur ist halt eine andere. Aber
beides.
Ja.
Das Graph.
Das mit Graf.
Jedenfalls, ich fand das cool, dass Physik einfach super hardcore ist und du solche Dinge tun
kannst. Apropos Physik super hardcore, da ist auch das nächste quasi Wi-Fi-Signal Gesture Recognition im gesamten Haus. Da haben einfach von der Uni von, was war es, Washington oder so? Haben einfach so ein paar WLAN-Access Points aufgestellt und konnten dann allein durch die Störungen im Feld deine Bewegungen rauskriegen und konnten dann irgendwie so Gesture Recognition machen. Also du läufst dann so, machst so, geht auf deinen Fernseher auf einmal an.
Das ist interessant.
Das wird einfach die ganze Zeit passieren.
Weißt du, wie die Feldstärken gemessen haben?
Mit einem Feldstärkemessgerät.
Shit. Ja, nee. Es hätte ja sein können, dass die da irgendwie Special Devices haben oder halt einfach nur irgendwie ein Wi-Fi-enabled Phone oder so.
Die haben einfach mehrere Access Points und dann jeder Access Point misst dann halt irgendwie alle anderen und triangulieren dich quasi dadurch wahrscheinlich, wo die Störung entlangläuft, was ja du bist.
Ja, nee, ich habe so
durchs Wohnzimmer wabert.
Ja, also ich habe sowas im umgekehrten Fall ja schon mal gemacht. Ich habe schon mal so Indoor-Ortung mit Wi-Fi implementiert und das Problem ist halt so, das was du im Normalfall machst, ist nicht Triangulation, weil das ist halt sehr ungenau in Räumen. Was du normalerweise machst, ist Fingerprinting, dass du sagst, du bist jetzt an dem Punkt, du misst halt schon mal vor und dann empfängst du den und den Access Point mit der und der Feldstärke. Mhm. Und dann kannst du halt ungefähr sagen, wenn du dann jetzt zwischen Punkten bist, kannst du nochmal interpolieren und so. Deshalb hätte mich jetzt mal interessiert, ob es da irgendwie, ob die das besonders genau gemessen haben oder ob das irgendwie handelsübliche Hardware war, die man so.
Die sahen aus wie handelsübliche Hardware. Mhm.
Aber ja, das also auf dem sind normale Wi-Fi-Router, aber du hast halt allein schon, weil jetzt jeder von diesen blöden Routern schon mal 3 Antennen hat, ja, dann hast du da irgendwie wahrscheinlich 8 von oder so. Mhm. Und dann anscheinend haben sie es halbwegs gut hingekriegt, dass sie so 9 Gesten erkennen konnten insgesamt.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Das ist dann der neue Clap-On quasi. Dann
so Push-On. Kannst du sagen, hey, ich mache hier den Jumping-Jack und dann macht er irgendwie das Licht an und aus.
Wie richtig nervig.
Dann hast du irgendwie dein 7-Minute-Workout-Disco.
Macht total Sinn. Fairphone.
Genau.
Mehr Phones.
Ja, es gibt ja jetzt, gab so eine Aktion von, ich weiß nicht, wer ist denn das überhaupt?
Ist ein Startup aus...
Das ist kein Startup. Ich glaube, das ist so eine holländische Non-Profit-Organisation, glaube ich. Ja, jedenfalls wollten die ein Telefon bauen, was so möglichst fair gehandelt wird. Das heißt, das Problem ist halt, viele der Bauteile werden halt trotzdem noch irgendwo in Ländern gebaut, wo irgendwie Kinderarbeit und sonstige Geschichten ist. Aber die versuchen halt so nach Möglichkeit, ein Telefon zusammenzustellen, wo keine Menschen ausgenutzt wurden, wo es irgendwie unter normalen Bedingungen hergestellt wurde.
Und Rohstoffe wurden von Feen hergestellt.
Ja.
In Feenland. Eine Wolke.
Die Frage ist halt.
Tja. Richtig.
Ja, und jedenfalls haben die...
So kleine Finger hat doch sonst keine.
Wie die Feen. Das Bauxit.
Ja, genau.
Komm, erzähl doch einfach weiter. Ich finde, die sieht aus wie Kickstarter, dieser
Seite. Ich finde das traurig, weil bei Our Team, da sind sie dann alle unten, die heißen dann alle irgendwie Ross van der Ween, ein Public Engagement Manager, und alle haben 2 Zeilen und nur der eine, der Michael Ballester, der hat nur Product und der ist dann deswegen eins da unten gerutscht. Und unter ihm steht Product. Du bist das Produkt, Junge.
Du bist verkauft.
Der verkauft wird. Nee, jedenfalls, da gab es dann halt auch so eine...
Traurig.
Ich würde es jetzt sowas Ähnliches wie Crowdfunding nennen. Die haben halt gesagt, okay, wenn ihr 5.000 von diesen Telefonen benutzt, dann fangen wir mal an, was wollten sie produzieren?
20.000.
20.000. Und das ist jetzt geschafft. Die sind gerade momentan bei 5.851.
Ja. Und man hat noch 7 Tage Zeit, auch noch da schmeißt man irgendwie 300 irgendwas Euro rein,
ja,
muss man schon mal anlegen,
kostet,
dass die es irgendwie bauen.
Ich glaube 350 Euro oder so, und ist halt so ein handelsübliches Android-Telefon, mit moderner Hardware.
Wie kriegen die das denn hin, die machen? Also die als Chipsatz benutzen sie einen MTK-Chipsatz, das ist ja einer, der irgendwie in allem drin steckt, in so kleinen Android-TV-Dingern und so. Und wie kriegen die das fair hin, wenn die einen MTK-Chipsatz benutzen?
Fairer.
Also die.
Ach so, beim Zusammenbauen werden sie nicht so stark geschlagen.
Ja.
Nein, nee, also die gehen wohl
tatsächlich. Sie werden nicht geschlagen, sondern mit Wattebällchen beworfen.
Nein, die gehen tatsächlich in die Firma wohl in China und gucken sich das an, während das gebaut wird.
So, zeig mal dein Fingerchen.
Ja, besser als Apple wahrscheinlich.
Das kommt doch.
Ich glaube, Apple, da war natürlich auch ein riesen Shitstorm, da haben sie gesagt, nee, wir machen jetzt so Sachen.
Was für Sachen?
Dass sie auch in die Firmen gegangen sind und geschaut haben, dass da nicht so Minderjährige rumlaufen und dass sie nicht geschaut haben, dass die irgendwie...
Die haben sie Tag halt dann gerade im Schrank versteckt oder so.
Gekühlter Schrank.
Letztens ist doch wieder ein 14-Jähriger in so einer Fabrik irgendwie umgekommen.
Nur die Harten kommen in den Garten.
Das ist nicht in Ordnung. Nee. Bin ich auch nicht dafür, da bin ich dagegen.
Nee, die Sache ist, die versuchen halt so nach Möglichkeiten ihre Rohstoffe und ihre Kleinteile vor allem aus konfliktfreien Zonen zu beziehen. Und
China
zum Beispiel.
Das ist praktisch.
Versuchen halt irgendwie die Fabriken dementsprechend auszusuchen, dass da halt irgendwie zumindest nach deren Anschauung keine Leute ausgebeutet werden und so weiter.
Aus dem Kongo.
Konfliktfrei.
Kongo ist mittlerweile demokratisch und seit
Jahren. Es kommt auch darauf an, welches Kongo. Da gibt es 2 von.
Die Demokratische Republik Kongo.
Sich auf jeden Fall.
Das ist da, wo auch diese Killeraffen rumlaufen, oder?
Das war dieser Film. Du verwechselst da was, Felix.
Mit Kongo.
Ja.
Ich glaube, das ist das.
Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich würde mir selbst, also ich finde das...
Du würdest dir kein Android-Telefon kaufen.
Ich würde mir kein Android-Telefon kaufen, aber ich finde es gut, dass es sowas gibt. Und auch wenn man sagen kann, okay, weißt du, so dieses halt immer so ein bisschen fadenscheinig, so dieses ganz oder gar nicht, dann versuchst du das zumindest mal so gut, wie es geht. Und vielleicht geht es in ein paar Jahren besser.
Ja, aber sinnvoll wäre natürlich, wenn alle so Telefone so hergestellt werden.
Auf jeden Fall.
Weil ich finde, die Dinger sind einfach immer noch so billig. Also ja. Für das, was, ja, was da
Seite,
drin ist.
Auf der anderen Seite zahlt man halt, also ich habe 800 Euro für mein Telefon gezahlt, das ist jetzt nicht gerade wenig.
Ja, da gibt es aber auch Leute, die da noch ganz schön viel Gewinn machen.
Ja.
Weil Apple macht halt mit Hardware Gewinn, das ist halt ein Unterschied zu dem
tatsächlich
anderen Zeug. Oder vielen anderen Zeug, zum Beispiel die HTC 4 oder sowas kostet auch fucking 700 Euro oder so.
Ja, und dann hast du nach 2 Monaten keinen Software-Update.
Ja, also das geht für die Dinger geht es. Für die Flaggschiffe geht es.
Ja, aber das ist ein anderes
Jahr kein Software-Updates mehr. Das
ist ein anderes Thema. Aber ja. Wie gesagt, ich würde es mir jetzt selber nicht kaufen, aber ich finde es cool, dass es sowas gibt. Und ich, also auch wenn das nicht komplett super hundertprozentig möglich ist, das fair zu handeln, ist schon mal der Ansatz ganz gut.
Ja. Dasselbe gibt es übrigens auch mit einer Maus. Wo war denn das?
Fair? So eine Gamer-Maus hoffentlich. So mit 12 Millionen DPI.
Unterbodenbeleuchtung. So.
Genau. Die eine extra Internet-Software braucht und dann.
Genau. Der Treiber funktioniert dann nur, wenn du online bist, weil das dann irgendwie auch GDRM.
Die leuchtet so. Die sieht so ein bisschen aus wie die von 20 Jahren, die Logitech-Mäuse.
Ja, aber die ist tatsächlich.
Schwebt sie? Es gibt doch bestimmt so Hovermäuse, wie so beim Air-Hockey.
Boah, ich würde es kaufen.
Weißt du, so wie die Gamer früher, wir haben es ja
Naga-IT.
Genau, Naga-IT, ich paste das auch mal kurz in den Chat rein. Das ist eine deutsche Firma und da kannst du tatsächlich auch gucken, wo jedes Teil herkommt. Und ich glaube, bis auf 2, 3...
Die 3 Teile, ich benutze eine Maus.
Was?
Es gibt doch nur irgendwie 5 Teile in der Maus, keine Ahnung, da ist ja nicht so viel drin.
Boah, das ist schon...
Komponenten da...
Sorry, aber bei Naga-IT musste ich gerade wieder an diesen Biber denken.
Nicht in Ordnung.
Da steht eine Lieferkette. Oh,
genau,
Lieferkette
kannst du dir exakt angucken.
China.
Viele Teile kommen tatsächlich aus Deutschland oder aus unseren Nachbarländern hier.
Korea. Belgien.
Belgien ist nicht gut.
Holzfaser, Benelux, Naturwachse, Harze kommen aus Deutschland. Basismaterial. Also man kann sich bei dem Ding wirklich hier jedes Stück angucken, wo es herkommt. Nur so ein paar Sachen kommen tatsächlich aus China, die gar nicht anders gehen.
Zum Beispiel Gummi für das Scrollrad. Mhm. Anscheinend können wir kein Gummi herstellen.
Ja, du musst es ja irgendwo anbauen. Also diese Kautschukbäume, die wachsen ja nicht überall. Das ist halt so eine Sache.
Aber immerhin Zinn, Silber und Kupfer kommen in Europa, aus Europa. Mhm. Und nicht von irgendwo anders. Also wer eine richtig freie, faire Maus will.
Zinn, Silber, Nickel, diverse Metallhändler. Ohne.
Ah, das ist alles geht
Herkunft,
nicht.
Herkunft unbekannt über London Metal Exchange bei Zinn. Ja, ne?
Bei ein paar.
Alles geht
also bei
halt
bei Microtech. Ja. Ja, ist nett. Naga-IT.
Also
die machen
eine Deutschland statt Asien.
Ist es dann
ich benutze halt keine Mäuse mehr. Benutze ich noch Mäuse?
Ja.
Nee. Echt?
Tatsächlich.
Also auf mal an.
Ja, zum Zocken zum ist ganz nett.
Halt, ne? Team Fortress.
Also ohne ja, also mit dem Touchpad geht's halt einfach nicht.
Also am Desktop benutze ich tatsächlich nur eine Maus. Wie willst du, also du hast keinen mehr, aber...
Also ich habe ja eine Workstation, wo ich meinen Laptop auf den Ständer stelle. Aber da habe ich halt so ein Tragic MacPad-Ding sehe.
Tragic MacPad.
Ja.
Das ist echt sehr tragic.
Hättest du auch eine faire Maus kaufen können.
Ja, aber damit kann ich keine Multitouch-Geste
machen.
Das unfaire MacPad.
Ja.
Tragisch.
Da hast du dir lieber
das tragische,
für überteuerte Version von so einem Touch-Dings gekauft.
Das funktioniert voll gut.
Ja, aber dafür sind
total,
Kinder gestorben. Ich meine, das muss man sich halt überlegen. Will man Kinder ausgebeutet
diese
haben?
Diese Kinder sind stolz gestorben, sorry.
Ihr seid einfach beide nicht compliant und ihr kriegt die Compliance-Lampe von mir heute in Rot.
So. Oh, Compliance-Lampe in Rot.
Ja.
Das ist der Sendungstitel, das wird total gut.
Die total rote Compliance-Lampe.
Compliance-Lampe in Rot.
Ja, also das muss man sich halt immer wieder fragen, wenn man so Zeug kauft, wen man damit unterstützt und wer auf diesem Weg drauf geht. Und das sind leider tatsächlich einige Leute, die in dieser Kette draufgehen. Immer wieder. Ja, das war das Wort zum Sonntag von mir.
Aber statistisch nicht mehr als bei allem anderen auch. Von daher ist okay.
Du meinst ja statistisch gesehen nicht mehr als auf unseren Autobahnen umkommen? Oder
nee, bei allem anderen.
Menschen sterben halt.
Menschen sterben.
Ihr seid einfach beide nicht gut und nicht compliant heute.
Nee, ist genauso wie die Selbstmordfälle bei Foxconn und so. Nein, Selbstmordfälle. Dann schaust du die Bediensteten an, wie viel es gibt und dann kommst du raus, dass du bei der Hälfte vom Landesdurchschnitt bist. Dann denkst du so, ja, vielleicht haben sie sich doch...
Hätte arbeiten halt. Wie viele? 1,5 Millionen Menschen?
Ja, so? das war ja damals, dass alle gesagt haben, der schon der 9. Selbstmordfall. Und so, ja, im Rest des Landes hat es zu der Zeit 18 gegeben. Ihr Nasen.
Gut.
Ist doch alles
nicht schön. Aber das Thema,
ich weiß nicht, man muss es auch nicht schön reden, aber
man muss es aber auch nicht schlecht reden.
Ja, aber wir müssen trotzdem mal drüber reden, weil die meisten Leute, ich glaube, wenn wir uns so ein Stück Technik kaufen, denken wir nicht drüber nach.
Richtig.
Und es ist schon wichtig, das wenigstens ab und zu mal gesagt zu bekommen.
Ins Gedächtnis.
Ich meine, es ist halt auch tatsächlich eine Sache, was dann halt auch noch mit diesen Sachen danach passiert, weil dann hast du irgendwo einen Klumpen von irgendwie zusammengelöteten Metall, was irgendwie im Zweifelsfall noch giftig ist und so.
Da sterben dann auch wieder Leute dabei.
Oder Tiere oder...
Oh, Tiere.
Die das auseinandernehmen.
Wenn du die dann isst, dann hast du nachher eine Bleivergiftung und dir fällt der Penis ab.
Oh, das wär ungut.
Siehst du?
Ja.
Deshalb keine Handys in Flüsse werfen.
Okay, macht Sinn.
Oder nicht Bibern geben.
Ah, je nachdem, also wenn die dann die Polizei anrufen, wenn sie dich totgebissen haben.
Macht Sinn. okay, aber es ist jetzt halt
ist wieder das, okay, oder?
Was war denn im Essen vorher? Ich weiß. Bitcoins. Immer mehr Bitcoins. Oder jetzt auch weniger, aber auch
weniger.
Mehr.
Auf jeden Fall weniger, weil mittlerweile die staatlichen Stellen immer mehr irgendwie finden, dass man das regulieren muss. Und deswegen weniger Bitcoins.
Nicht immer mehr. Die hätten das schon immer regulieren müssen, sondern die haben es nicht gemacht und dann hat irgendjemand mal rausgefunden, dass sie es eigentlich müssen.
Ich mach mal das Licht an, oder?
Ich mach mal
meine meine Tastaturbeleuchtung an.
So. Genau, du musst jetzt seit dem 30. Mai bei Mt. Gox verified sein, damit du Geld rauftun kannst oder abheben kannst. Bedeutet, du musst dann halt in deinen, was ist das übliche, halt den Personalausweis und eine Kopie von einer Rechnung, dass du da wohnst, wo du wohnst, irgendwie Stromrechnung oder so geben.
Da bist, wo du bist.
Genau, und dann kannst du das machen. Auch nur, wenn du auf Mt. Gox halt handeln willst. Du kannst immer noch irgendwie auf allen anderen einfach so handeln oder Local Bitcoins oder, keine Ahnung, alles andere.
Oder wenn du immer noch im Magic Gathering, was haben die verteilt früher?
Online Exchange.
Ja, aber was haben die?
Karten. Magic Karten.
Aber
wenn du nur die verteilen willst, dann sind es nicht die gleichen.
Nee. Die haben denselben Namen und dieselbe Domain, aber da gibt es nicht viel Zusammenhang.
Okay. Gut, schade. Ich dachte, wenn du nur die verteilen willst, dann kannst du immer noch ohne Verify.
Ich glaube, das geht schon.
Na gut. Okay, nee, ich wollte dich nicht stören, sorry.
Genau, Liberty Reserve ist auch weg. Die waren auch immer schon ein bisschen so komisch. Die waren in Costa Rica so auch so ein Online-Exchange-Ding und gegen Ende haben sie, glaube ich, auch irgendwie mit Bitcoin, also so Codes, dass du dann irgendwie über Liberty Reserve die Bitcoins kaufen konntest und die sind auch hops gegangen.
Hops
gegangen worden, ja.
Ja, da gab es eine große Razzia irgendwie gegen die.
Ja, aber das ist auch, wenn du irgendwie siehst, dass die, keine Ahnung, die hatten immer so
7-8%
Fees auf dein Geld ein- und Auszahlung. Bei 7-8%, das macht auch keiner, außer der verkauft Drogen. Und wahrscheinlich haben da total viele Drogen verkauft und sich da Geld gewaschen.
Was war das, Liberty Reserve? Oder?
Ja, genau, Liberty Reserve.
Ja. 1% steht ja.
Ja, aber das ist halt trotzdem ganz schön viel Geld.
Ja.
Auf jeden Fall haben die auch was mit Bitcoin gemacht, sind jetzt auch weg. Und
so.
Im Zuge dessen hat wohl Mt. Gox auch jetzt diese Identitätsprüfung mit eingeführt.
Das
wohl.
Mussten sie
ja.
Also
die sollten ja eh schon immer legit werden.
Das ist ja dieses AML-Zeug. Die sind zwar eine japanische Firma, deswegen sind sie ja eigentlich nicht so für diese Anti-Geldwäsche-Gesetze der USA so 100% zuständig, aber da sie halt auch mit US-Banken irgendwie zusammenarbeiten und so, müssen sie halt schon. Ja, ist halt kein rechtsfreier Raum, das Internet. Nach wie vor nicht.
Es ist vor allem kein Raum. Aber
doch, Cyberraum.
Natürlich.
Cyberraum.
Wenn du die Durchmesser von all den Kabeln, wo die Elektronen drüber gehen, nimmst, ist es ein Raum. Alles ist ein Raum. Fucking alles.
Cyberraum.
Genau. Auf jeden Fall ist Bitcoin immer noch besser als alles. Und ich denke, damit können wir auch das Thema wieder abschließen.
Denke ich auch.
Genau. Und wir gehen jetzt zu der Frau, die 99 Millionen Farben mehr sehen kann.
Mehr sehen kann als normale Menschen.
Ich denke, die ist so viel besser als wir.
Ich finde das awesome. Das ist wie diese Mantis Shrimps quasi, nur als Mensch.
Ja,
und das ist schon sehr, sehr cool.
Ist sie ein Shrimp? Vielleicht hat es mir immer nachgeschaut.
Ja, nee, das, ja. Aber sie hat...
okay, ja.
Jedenfalls, sehr cool. Und zwar, das liegt daran, weil sie quasi so ein Zäpfchen-Ding mehr im Auge hat. Und was auch funktioniert. Also
ein Typ-Zäpfchen.
Ein Typ-Zäpfchen mehr.
Und was sieht die mit diesem Typ?
Mehr Farben.
Ja, schon, aber du
eine
hast
anderes,
ja,
ich weiß gar
aber
nicht.
Aber du hast ja Zäpfchen für bestimmte Farbtypen. Sieht die dann noch in den Infrarotbereich?
Ich glaube, die hat mehr Kontrast
oder?
Einfach. Also
UV,
sie hat,
oder?
Nee, mehr Kontrast.
Ah,
du kannst mehr Farben zwischen den normalen Farben sehen.
Mhm.
Und das finde ich einfach super hardcore. Und dieses Phänomen, dass du irgendwie ein Zephyr mehr hast, gibt es wohl relativ oft.
Ja.
Aber die sind dann immer kaputt.
Die sehen dann nicht.
Die können dann nicht.
Tetrachromatisch.
Sehen. Genau.
Tetrachromatisch.
Genau. Also du kannst, es gibt es, also dass du es hast, gibt es ab und zu mal bei Frauen speziell. Mhm. Aber halt, die sind dann immer kaputt und wir werden quasi nicht benutzt.
Und die Frau hat das jetzt.
Ich glaube, das ist auch auf dem X-Chromosom, deshalb können das Frauen eher korrigieren und Männer sind deshalb oft farbenblind. Soweit ich das mitbekomme.
Ja. Voll blöd, aber cool. Also ich finde es super krass, einfach mehr Farben sehen zu können.
Das ist eine Mutation, oder nicht?
Ja, klar. Also es haben nicht alle. Leider. Ich möchte mich auch mehr Farben sehen können. Aber da reichen ja die normalen Displays gar nicht mehr aus mit den paar mehr Farben.
Blaue Augen sind übrigens auch eine Mutation. Das ist irgendwie erst vor ein paar tausend Jahren entstanden.
Und auch nur auf einer Insel.
Ich weiß gar nicht, wo das war. Irgendwo Mittelmeerraum, glaube ich.
Das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall war das nur eine
Insel. Steht in der Wikipedia irgendwo.
Haben sich da irgendwie weiter verbreitet.
Gut sein. Wenn es in der Wikipedia steht, muss es stimmen.
Ich glaube, ja, blaue und grüne Augen sind beides Mutationen.
Ja, alles ist eine fucking Mutation. Dass du Arme hast, ist eine fucking Mutation.
Ja, nee, dass du Augen hast, ist eine fucking Mutation.
Ja,
aber
zum Beispiel. Das ist auch
mit. Aber darüber geredet. Alles das Ballonnetzwerk, bevor es jetzt hier weiter in
Ich wäre lieber Telekinetik oder so. So, wenn schon Mutation. Oder Fliegen wie in Heroes.
Erst willst du nicht, dass die Chinesen deine Telefone herstellen und jetzt willst du Telekinetik. Entscheid dich doch mal.
Ja, ich will alles.
Ah, du kannst aber nicht alles haben.
Ich will hier der Weltdiktator sein.
Ja gut, dann brauchst du Ballonnetzwerke.
Aber Moment, das Internet der Ballons. Werden das Internet der Dinge, das ist quasi jetzt das Internet der
Ballons. Das ist dann quasi Cloud Computing echt.
Ja, ein bisschen aus wie die Hindenburg, finde ich total gut.
Ja, aber ich glaube, das kann nicht explodieren. Ist halt mit anderen Sachen gefüllt, nicht mit Wasserstoff.
Warum nicht?
Weil das kommt nicht so gut.
Die hatten ja Wasserstoff auch nur drin, weil sie nichts anderes hatten.
Nee, die hatten Wasserstoff.
Die hatten damals.
Ja, Verschwörungstheorie.
Die hatten nichts.
Da tatsächlich Helium reinfüllen. Ja, aber
dafür war sie ausgelegt.
Ja.
In Hindenburg.
Aber die sind dann halt zu spät gekommen mit dem Helium.
Nein, die Nazis hatten einfach keins.
Verdammte
Nazis. Die Nazis hatten keins. Die 90% der Heliumvorräte zu der Zeit hatte die USA. Und die USA.
Solche Helium-Nazis.
Die USA hätte nie im Leben, also ich meine, es gab keine Anfrage der Nazis.
Die Sonne hätte das auch nicht gemacht.
Die Sonne hätte es bestimmt auch den Nazis nicht gegeben. Aber die Amis hätten den Nazis doch nicht ihr Helium gegeben.
Selbst ich weiß nicht, wie sie sind. Die sind ja nach New Jersey geflogen, von daher.
Schon.
Deswegen hätten sie trotzdem keinen Handel mit Nazi-Deutschland.
Vielleicht hätten sie es da aber wieder auffüllen können.
Aber rüberfliegen durften oder was?
Ja.
Ja.
Und man durfte auch in die Luft gehen.
Auffüllen durften sie es dann auch nicht wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Tja.
Worum geht's? Es gibt Gerüchte.
Genau.
Es gibt
Back to topic.
Es gibt Gerüchte, dass Google Internetzugänge in dünn besiedelten Gebieten legen will, und zwar über Luftschiffe.
Also nicht über Glasfaser, sondern über Luftschiffe.
Genau. Die wollen da irgendwie so ein bisschen weitreichendes Funkzeug machen, also vermutlich irgendwie sowas UMTS, 4G oder so, wie heißt das andere?
Die kaufen sich so ein paar Cargo-Lifter.
LTE ist doch
4G. Cargo-Lifter und machen da Antennen dran.
Ja, sowas in der Art. Also das sieht ein bisschen deutlich kleiner aus als ein Cargo-Lifter. Das sieht mehr so aus als so, wie lang wird denn das Ding sein? 10, 12 Meter so auf dem Bild vielleicht?
Ja, aber das ist was anderes.
Also das ist so ein Beispiel.
Das ist alles fake. Also das fängt schon an mit Google is reportedly developing. Ja, arbeiten sie dran,
das Wall Street Journal hat gehört, dass es sein könnte, aber wir können ja jetzt mal über hypothetisch darüber reden, ob es Sinn machen würde. Ich fände es cool, weil ich hätte gerne fucking Luftschiffe, wo dann irgendwie Internet
raus sind. Fucking Satelliten.
Satelliten sind kacke. Aber
die sind halt teuer.
Hast du mal einen fucking Delay vom Satelliten?
Ja,
die haben UMTS war zertifiziert für Satelliten standardmäßig. Wir hatten Glück, dass das terrestrisch ist. Ja, UMTS am Anfang war
über Satelliten. Ja, aber das ist ein fucking, da kannst du nicht mehr zocken, da ist ein fucking Ping von 3 Sekunden bis
das
immer
ist
wieder.
In der Sahara in Afrika, da zockt niemand.
Ich würde gerne in der Sahara in Afrika zocken.
Aber weißt
wollen
du,
da auch zocken.
Wenn es gehen würde, dann würden die da vielleicht Unreal Tournament 3 im Browser spielen.
Genau.
Das gab es jetzt letztens auch wieder.
Ja, aber selbst Satelliten, ich meine, die müssen ja nicht so weit weg sein. Ich meine, irgendwie.
Da guckst du mal kurz weg und dann fallen die ins Meer.
Ja, aber du bist in fucking Afrika. Wenn du ins Internet willst, was ja gegebenermaßen nicht in Afrika ist, musst du sowieso erst von Afrika irgendwo hin, wo es Internet hat. und dann wieder zurück.
Ja, aber an den Küsten,
ob da die Entfernung.
Nee, aber an den Küsten liegen doch da schon Kabel.
Ja, ein ISDN-Kabel für ganz Afrika. Ein
bisschen mehr. Also ich weiß noch, es gab mal zu Zeiten, wo es auf dem CCC-Kongress in diesem was BCC-Gebäude mehr
schnelleres Internet gab als ganz Afrika.
Mehr Bandbreite als Gesamtafrika hatte. Ich glaube, das war auf dem, weiß ich, am 23C3 war ich zum ersten Mal irgendwie oder das Jahr davor. Ich weiß es gar nicht. Irgendwann war das auf jeden Fall mal.
Wenn sie da die Tauben losgeschickt hätten mit den USB-Sticks, dann hätte es wahrscheinlich, dann wär's doch
viel. Ja, dann hättest du halt super scheiß Pings gehabt, aber hohe Bandbreite.
Ja, siehst du, also wenn du sagst, die Bandbreite ist mehr, vielleicht.
Für Richard Storm reicht es, weil der schickt dir immer nur E-Mails, welche Webseiten er haben will, dann kannst du auch eine Taube
schicken. Ich meine, du kannst natürlich, eine Möglichkeit wäre natürlich auch, du pindest ganz viele Festplatten an diesen Ballon und dann schickst du den durch die Wüste und dann kann da irgendjemand seine Filme hochladen, dann kommt der wieder zurück und dann hast du halt auch super Bandbreite.
Das ist quasi so eine Dropbox, die fliegt.
Ja, genau, das ist die fliegende
so Piracy Dropbox und du kannst es write only, das heißt, du kannst nur shit drauflegen.
Und sobald wir nach Deutschland reinkommen, dann klebt die GEMA irgendjemand unten dran, der immer sagt, nein, nicht hinschauen.
Ja, könnt ihr. Also ihr kennt doch dieses Dead Drops Projekt, das ist quasi eine Dead Dropbox, die noch fliegt.
Ja, also es gibt diese Dropboxen auch relativ oft mit den WRT-Routern, weil das halt so einfach ist. Ja. Und das ist auch voll gut.
Macht Sinn.
Ich finde aber das Projekt jetzt nicht mehr.
Ich bin gegen alles.
Ich bin dafür.
Gut. Ja, also mehr Internet finde ich immer gut und ich finde Luftschiffe halt super.
Apropos mehr Internet hier, wie heißt der verrückte Megatyp? Kim.com?
Ah, ja.
Der wollte ja irgendwie mehr Kabel für Neuseeland.
Du hast dann noch so ein Kabel
macht
mehr?
Sinn.
Hat er gefragt, ob Google eins spendiert? Oder?
Nee, der wollte selber eins bauen.
Der wollte die Musikindustrie verklagen und dann von der Kohle in ein weiteres, was ist denn das, Pazifikkabel irgendwo hin?
Ja, wollte, glaube ich, nach Amerika.
So das ist aber ganz Kabel schön weit von Neuseeland aus, muss man sagen. Das ist ganz schön weit.
Achso, genau, er wollte eins quer rüberlegen.
Ja, so einfach mal.
Ich meine, man könnte auch erstmal nur eins nach Australien legen, aber vielleicht ist Australien nicht so stark angebunden.
Die haben ganz, ganz wenig Internet.
Ganz, ganz wenig.
Ich glaube, die Australier, die sind ganz okay angebunden. Nee.
Aber die haben nur 3 Internet insgesamt.
Ja, und 3 Internet. Kommt halt über China das Internet.
Nee, das kommt über Hawaii.
Die haben aber Volumendinger, wo sie irgendwie 2 Gigabyte benutzen können. Und wenn du mehr benutzt, dann wirst du erschossen.
Nee, dann fällt's auf Edge runter.
Das ist das Gleiche.
Edge kein fällt Internet. Auf dich runter und das ist ja auch unangenehm eigentlich. Ja,
je nachdem, welche Edges.
Richtig.
Bleeding Edges?
Also gibt es dann schon.
Genau. wenn du über 2 Gigabyte kommst, dann hacken sie dir die Finger ab, dann hast du auch Bleeding Edges.
Mach mal eine Strafkolonie, ist ein hartes Pflaster.
Oh Gott, nein.
Ist so.
Ist echt so.
Ist so. Guck nach in Wikipedia.
Ja, ich weiß doch.
Alle kriminell
da unten.
OctoKit.
GitHub hat jetzt, also gibt's glaube ich schon eine Weile, diese Libraries, die werden auch nicht von Leuten von GitHub direkt gepflegt, sondern, aber die haben jetzt mal eine schöne Webseite gemacht und gesagt, hey, hier, wir haben lustige Libraries, lustige Libraries, die mit unseren Webservices reden, also hauptsächlich ihrer GitHub V3 API. Und dann kannst du zum Beispiel eine App, die ich später picken werde für iOS, die basiert mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dieser Objective-C Library und das Ganze gibt's halt momentan in Ruby und Objective-C. Und dann kannst du da lustig GitHub Command Line Tools mit Skripten oder irgendwelche Desktop-Programme, zum Beispiel die Objective-C Library, die wurde aus dieser GitHub for Mac App raus extrahiert. Und da kann man tolle Sachen mitmachen. Also entweder Desktop-Apps, die gegen GitHub gehen, oder es gibt zum Beispiel Issue-Tracker oder irgendwie sonstige Geschichten. Also kann man sich alles Mögliche überlegen, was man halt mit der GitHub API so anstellen kann.
Voll praktisch.
Und ist ganz total schön, wenn es da halt irgendwie komfortable APIs gibt, mit denen du nicht alle HTTP-Calls von Hand zusammenstricken musst. Was auch gehen würde, aber ist halt schon komfortabler, wenn das schon jemand für einen übernimmt.
Ja, macht Sinn.
Macht total viel Sinn.
So kann man sich mal angucken.
Ja. SimQuadrat ist auf Trello. Ich finde es cool. Trello ist ja so ein Kanban-mäßiges Projektmanagement-Board-Zeug und die haben ihre Roadmap da drauf geklatscht. Jetzt kannst du sehen, wo sie dran arbeiten, was sie schon gemacht haben. Also sie sind gerade dabei, Rufnummernmitnahme zu machen. Sie haben Absenderrufnummer setzen, das können sie schon. Die Mobilrufnummer portieren und Ortsrufnummer portieren noch nicht, aber da wo arbeiten sie wohl gerade dran. Und du siehst dann, was schon gemacht wurde, was noch kommt. Ist also eine echt transparente Art, irgendwie seinen Leuten klar zu machen, wie das so läuft. Und ich finde es ganz cool, das, also SimQuadrat sind ja irgendwie ZipGate-Leute, die quasi so das Netz, den Netz-Endpoint quasi selber betreuen und dann halt von irgendwie E-Plus, glaube ich, noch so das Frontend gekauft haben.
Das ist halt das Problem.
Ja.
Das ist halt ein E-Plus-Netz.
Oh, weiß nicht. Weiß nicht,
also ob das ist vielleicht in Städten jetzt nicht so das große Ding, aber...
Nee, die haben auch, also SIM-Quadrat sieht ganz nett aus, kriegst eine Festnetznummer, wo du überall angerufen werden kannst und für
das
10
ist,
Euro.
Das ist halt schon cool, weil du kannst halt...
So für alte Leute.
Eigentlich so quasi alle alten Leute, die ich kenne, haben irgendwie Festnetz-Flats, weil das kriegt man irgendwie bei der Telekom so standardmäßig mit dazu oder so. Mhm.
Da würden sie halt für 10 Euro alles bekommen, überall. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass die auf Trello sind, weil du dann sehen kannst, was da kommt und wie weit die gerade sind. Und Trollololo.
Genau. Okay, kommen wir zu Spielen. Wer gerne auf dem Computer Kart fährt, hat vielleicht schon mal Super Tux Kart verwendet.
Das ist total schlecht. Die ist einfach super, super schlecht. Aber Gott sei Dank gibt es ja jetzt Steam auf Linux, da ist das alles dann kein Problem mehr auf einmal.
Ja, aber du kannst Super Tux Kart, Blender und OpenStreetMap nehmen und dir daraus eine eigene Welt mit deiner Umgebung
schaffen. Du kannst auch lassen.
Kompilieren. Oder?
Wie kompilieren? Nein.
Eigene Welt kompilieren?
Du kannst ja auch deine eigene Welt kompilieren. Dann kannst du dann deine Insel bauen und dahin ziehen. Brauchst bloß noch Internet dahinlegen.
Wie praktisch.
Macht Sinn.
Der Kim.com macht das bestimmt für dich.
Auf jeden Fall.
Mal mit dem musst Kim.com du fragen. Reden.
Genau.
Also auf jeden Fall, wenn du Blender und OpenStreetMap hast, kannst du dir deine eigene Welt bauen und dann da durchfahren, wenn du willst. Es gibt jetzt schon mal einen Teil von Rostock. Den kann man sich runterladen und das mal ausprobieren. Haben irgendwelche Leute von einer Uni Rostock irgendwie gebaut für das Geoforum MacPom 2013.
Vladi Rostock.
Wenn die dafür Geld bekommen, ist okay.
Ne, die kriegen kein Geld dafür, die machen das aus Altruismus.
Was ja cool ist und auch Spaß macht, ist GeoGuessr. Das habe ich dir jetzt auch noch zugeschrieben, weil wir gerade bei Spielen waren. Da kriegst du so Streetmap-Rundumansichten, musst dann irgendwo auf der Karte klicken und sagen, ich glaube, ich bin hier.
Oh, total gut.
Lustig. Und dann kannst du den Link am Ende, also wenn du es gespielt hast, kannst du jemand anders den Link sharen und der kann dann gegen dich quasi antreten.
Ist gut. Ich habe jetzt gerade mal getippt und ich war nur 135 Kilometer daneben. Ja, und zwar in Australien. Ich habe die Straße gesehen, mitten im Nirgendwo, habe ich gedacht, das sieht mir aus wie Australien.
Okay, das ist
GeoGuessr.com.
GeoGuessr.
Okay, die nehmen hier Google Street View und du musst immer rumgucken.
Genau, da kannst du dich irgendwie
ist mein Bild kaputt.
Passend dazu, Wikipedia Nearby. Ich habe es gerade mal ausprobiert, das funktioniert tatsächlich auch auf meinem Laptop. Das ist quasi so eine Special Page, die dir dann alles, was irgendwie in der Nähe von dir ist, anzeigt.
Ja, das hatten ja auch diese Layer oder so hat das auch mal benutzt, wo sie dann diese geogeteckten Wikipedia-Sachen irgendwie eingeblendet haben, sogar mit Koordinaten. Ja,
genau. Also das ist schon recht cool und es geht quasi direkt auf deinem Telefon und es hat dieses...
Ach, guck, ich war nur 36 Kilometer daneben. Bucha Kakawa!
Bucha Kakawa.
Hast du gewusst, wo es ist oder hast du geraten?
Ja, also es sah einfach nach Moskau aus.
Ja.
Und ich habe Moskau nicht genau gefunden. Ich habe irgendeinen Nebenort.
Du hättest da auch
Moskau
näher ranzoomen können.
Ja, ich wollte jetzt nicht so viel
noch
Zeit
mehr damit Kilometer haben können.
Auf jeden Fall ist das ein total gutes Ding und wenn man nicht arbeiten will, sondern was anderes machen, kann man das tun.
Ja,
oder
auf jeden Fall macht
sich Wikipedia-Artikel von Sachen, die nebenher sind.
Oh Gott, das könnte überall sein auf der Welt.
Okay, Ingo ist jetzt mal raus. Jupiter.org wurde geowned. Makefu.
Ja. Und zwar ganz schön übel. Aber sie haben gesagt, das war nicht von uns, das war Third-Party-Code. Und
macht
deswegen
Sinn.
Ist es okay. Genau, also die haben all ihre User-Daten mal wieder verloren.
Also gehashte Passwörter hauptsächlich.
Ja, also Gott sei Dank keine Klartext-Passwörter.
Ich bin 1337 Kilometer von dem
das ist entfernt.
Wir freuen uns auch mit also, dir.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, cool. Sorry, muss ich jetzt nochmal hier.
Wir lachen
ja,
mit dir, nicht über dich, Ingo.
Jetzt dürft ihr alle eure Passwörter bei Drupal ändern.
Genau, gehasht und gesaltet. Deswegen nach wie vor OnePassword benutzen, weil dann macht ihr einfach nur das Mittwochbums und dann ist gut. Genau.
Einfach ein Passwortmanager, ist doch scheißegal, was.
Ja, auf jeden Fall Passwortmanager.
So, einer, der Passwörter generieren
pass, kann. Pass, Keyblast, Pass X, Super.
Super Duper,
Keyblaster.
Keyblaster. Keyblaster. Keyblaster Z einfach.
Keyblaster was?
Genau. Keyblaster Z.
Ein Keyblaster.
Keyblaster, der einfach alle Passwörter. Bam, auch als Bildschirmschoner.
Schön. Die Sache ist.
Ihr könnt doch bestimmt darüber mehr sagen.
Das ist lustig, ich arbeite quasi direkt mit einem zusammen, der an diesem Security Review jetzt beteiligt war, aber ich habe die letzten paar Tage nicht mit dem geredet, weil hat sich nicht ergeben, deshalb kann ich dazu jetzt nicht groß viel sagen.
Ja. Aber ihr müsst es doch eigentlich mehr wissen.
Wir können da total viel wissen,
aber ich wusste es vor dir, aber das hilft mir halt auch nicht.
Oh nee, das hilft ja gar nichts.
Weißt du? Also ich bin da halt an der Infrastruktur von Drupal.org nicht großartig mit dran und mag genauso wenig, deshalb ja, wir arbeiten mit Leuten zusammen, die da Sachen machen, aber das ist halt auch alles. Mhm.
Aber normalerweise sind die Leute, die daran arbeiten, eigentlich recht gut, deswegen
ja.
Immer interessant. Ich bin sicher, die schreiben noch irgendwann mal was.
Da soll auch noch ein erklärender Blogpost kommen und so ein Aftermath-Zeug. Und ja.
Das Security-Update sagt halt mal vorher nicht so richtig viel aus, außer, oh Gott, wir sind super hardcore und worden und bitte ändert alle
eure Passwörter. Das Ding ist halt, das ist halt auch aufgefallen, als gerade DrupalCon war und da saßen halt die alle in Portland rum und haben da auf der Konferenz rumgesessen und übernächtigt und überhaupt.
Ja, aber sowieso. Der Bug war wahrscheinlich schon vorher da.
Ja, natürlich.
Also davon kann
Ich glaube, das ist halt auf der DrupalCon erst aufgefallen.
Ja, das ist schon ein bisschen fehl. Ja. Also, dass alles geowned wurde, ist ein bisschen. Aber passiert ja öfter, muss man sich ja gar nicht so
schnell. Muss man sich dran gewöhnen.
Genau, einfach alles mit AScript verkrypten und dann geht es schon.
Ja, oder halt einfach einen Passwortmanager benutzen und kein Passwort öfters verwenden. Das ist einfach ein generell guter Tipp. Das ist
prinzipiell ein ganz guter
Tipp. Benutzt einfach nicht das gleiche Passwort für mehrere Services, dann habt ihr auch da kein
Und nicht Problem. Irgendwie nur eins oder zwei dahinter.
Ja, richtig, genau, ist auch dann egal. Gut, Next bin auch nicht ich. Sehr schön.
Das sieht nach Makefu aus.
Ja. Oh, ich habe jetzt die nächsten letzten.
How much math do you need as a programmer?
Genau. Ist das nicht ein Lesefu?
Oh ja, nee, ja, das kann sein.
Ja, was denn?
Ja, ich mach's später.
Raytracing wäre Pixar.
Das ist eigentlich auch ein Lesefu.
Ah, okay. System D für Debian.
Das ist aber kein Lesefu.
Ja, dann System D bei Debian.
System Fragezeichen. D, und zwar, es gab eine Umfrage von Michael Stapelberg.
Snurpledurple.
Oder Stapelberg. Wenn wir jetzt hier in Deutschland sind. Und der hat mal rumgefragt auf der Mailingliste, was die Leute davon halten, ob du Systemd haben willst oder nicht. Und es gibt echt erstaunlich viele Leute, die sagen, dass Systemd gar nicht erst in den Repositories auftauchen sollen.
Warum?
Nazis sind.
Achso, okay, dann.
Also der berühmt-berüchtigte Debian-Nazi.
Ja, der Debian-Nazi. Also sie wollen quasi für immer ihr Sys wie Init, weil das hat ja schon immer funktioniert.
Ja, das hat die letzten 100 Jahre funktioniert und deswegen, warum sollte man was ändern?
Scheiß genau, Innovation. Also, genau, was
also the Debian way.
Was ganz
immer cool ist. Ein bisschen old und angestaubt, aber funktioniert dafür.
Also was ganz cool ist, er hat die Top Concerns rausgesucht, weil man hat auch noch die Möglichkeit quasi zu sagen, was das Problem für einen selber ist.
Ja, was ist
das Problem? Viele sagen, Systemd ist zu komplex oder bloated oder macht zu viele Sachen auf einmal. Es ist
super modular eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Und du hast voll die eigentlich gute Manpages, du hast einzelne Kommandos, mit denen du viele Sachen managen kannst.
Also viele sagen, dass es halt zu viele Sachen auf einmal kann irgendwie.
Das habe ich mir eigentlich auch gedacht, aber dann habe ich es benutzt und habe ich gedacht, ey, das ist cool. Die sollen es einfach mal ausprobieren.
Ja, nein, ich weiß nicht. Ich glaube, das setzt sich jetzt einfach durch. Systemd hat gewonnen. Bis auf Canonical, was mit Ubuntu irgendwie Upstart macht, setzen alle anderen Distributionen mittlerweile auf Systemd. Also auch Debian wird da früher oder später, meinetwegen später, aber nicht drum rumkommen.
Das zweite Konzern ist, dass es nicht auf so Krepelsystemen wie Debian mit einem FreeBSD-Kernel oder GNU-Herd läuft.
Es ist halt es läuft halt auf dem Linux, also es ist halt auf einen Linux-Kernel optimiert.
Und ist nicht optimiert, es tut wohl
ja, tut nur auf einem Linux-Kernel momentan, ja.
Genau. Und es ist schwerer zu debuggen. Es gibt wohl relativ viele Leute, die einfach den Maintainer nicht mögen.
Valider Grund.
Und halt die Upstream-Leute.
Ja, Leonard Pöttering ist wohl auch ein bisschen schwieriger Mensch, aber hey.
Wenn er coole Sachen
macht. Macht halt mit oder so. Macht's halt besser.
Ja, genau, das ist
ja. Aber sind wir mal ehrlich, die zwei Leute, die irgendwie Debian mit einem FreeBSD-Kernel benutzen, die sollen dann halt ein altes Debian weiter benutzen.
Ja, oder auf ein richtiges FreeBSD umsteigen.
Ich glaube, solche Leute, die das benutzen, die sind dann eh so
die können das auch selber fixen.
Nee, die wollten ihr Debian eh nicht updaten.
Nie wieder. Die bleiben einfach auf Debian super old.
Ja.
Sind so die Leute, die auch Debian GNU-Herd verwenden.
Ja. Nee, das sind andere Leute. Also das sind ja die Leute, die einen super Bleeding Edge haben.
Das sind wahre Patrioten. Wahre Patrioten.
Wahre
Patrioten. Und die anderen sind nur wahre Spinner, oder was?
Ja.
Ich würde auch sagen, wir sollen jetzt kurz 5 Sekunden Stille haben für alle Leute, die wir in GNU-Herd verloren haben.
So ist es halt.
Ja. Okay. Mal genau. Zum wichtigen Ding des Lebens.
Also ich fand,
GIF wird GIF ausgesprochen.
GIF wird GIF.
GIF wird GIF ausgesprochen.
I pronounce Linux as Linux.
Ja, komm,
Nein, GIF wird GIF ausgesprochen.
Nein, wird's nicht, weil Doch. Der Vater von GIF.
Ah, komm, Linux Torvalds hat GIF. Linux Torvalds hat am Anfang.
Linux Torvalds.
Linux
Torvalds. Linux Torvalds.
Sorry. Linux Torvalds hat am Anfang irgendwie. Der hat doch Linux gesagt oder sowas. Oder keine irgendwie. Auf jeden Fall
Linux.
Auf jeden Fall hat es komisch ausgesprochen.
Nee, das heißt, also in den USA ist es viel Linux.
Ja, ist aber falsch.
Das ist ein Akzent.
Nein.
Genauso wie GIF falsch. Und GIF auch ein fucking Akzent ist, ja. Scheißegal.
Ja. Aber GIF gibt's halt schon, das ist Erdnussbutter, die ist total weit verbreitet. Und wir haben ein Bild verlinkt, wo ein Frettchen tanzt und dann umfällt vor der Erdnussbutter.
Das ist sehr so gut. So ist es halt. Aber jedenfalls, also warum wir dazu gekommen sind, der Vater vom GIF hat gesagt, es heißt GIF.
Ja, und er hat halt keine Ahnung.
Aber er ist halt der
Mac. Was meinst du? Er ist der Vater.
Ja.
Aber dann hätte er es mit J schreiben sollen, verdammt nochmal.
Nein, das ist ja Graphics irgendwas.
Nein, dann hat er verloren, weil wenn man 20 Graphics. Jahre danach kommt Graphics. Und sagt, hallo, ich bin zwar, ich kann nicht reden, aber ich würde das GIF aussprechen. Aber
er ist schon so ein bisschen der Mac Daddy, weil der jetzt auf der Verleihung für sein Lebenswerk einfach nur die Slide reingepackt hat. Gesagt,
GIF.
Richtig, ne, aber so zwischendurch. Übrigens, das heißt GIF. Bam. Nicht
GIF. Und dann ist fertig. Ja, ne? Also ich finde das okay, weil
das heißt trotzdem GIF.
Er hat damit gerade irgendwie die 5 Wörter oder sowas, die du brauchst für deine Speech, genau, eingehalten. Ja. Also das ist schon sehr awesome eigentlich.
Richtig.
Also dafür kriegt er ein +1 von mir.
Ja. Deswegen heißt es trotzdem GIF.
Nein.
Doch.
Bloß weil du doof bist.
Nein.
Du würdest auch BetterFS wahrscheinlich sagen oder so. Aber es heißt ButterFS.
Cheesefs.
Nein, noch nicht.
Doch.
Das hatten wir doch geklärt.
Ja, ja.
Cheesefs ist erst, wenn es
fertig
ist.
Nein, das heißt BetterFS.
Ja, genau. Das Better ist genauso eine Pistole. Das
ist ja BetterFS.
Ja.
BetterFS
Better. +1. Das ist dann so dieses zusammengeschlagene Fallsystem. Egal.
Jedenfalls, GIFs.
Ihr schon wieder.
GIFs.
GIFs. GIFs. GIFs to me. Genau. Elastics. Church.
Children. Elastics. Genau. Fun with Elastics. Elasticsearch Children and Nested Documents. Da geht es im Endeffekt genau um das, wie man verschachtelte JSON-Dokumente sinnvoll in Elasticsearch reinpackt und welche Queries man da am besten oder welche Filter man da am besten verwendet, um die da wieder rauszuholen. Das habe ich nämlich gebraucht und da fand ich diesen Artikel ganz gut, weil der das ziemlich anschaulich erklärt. Darum kann man sich mal angucken, wenn man mit Elasticsearch arbeitet.
Cool. Macht Sinn.
Macht total Sinn. Wenn ja.
Und es ist super gehighlighted und super schön mit Curl alles.
Dann muss es gut sein.
Total gut. Ist Octopress.
Cool. Kurl. Ich würde es Kurl nennen.
Kurl.
Fangen wir mal den Erfinder, bevor man da was falsch ist.
Der Erfinder sagt dann, no, it's C-URL.
C-URL.
C is for Kant.
I see you.
Genau.
Die Kant-URL.
Oh Gott. Das ist URL, heißt Url.
Url.
Kant-URL.
Wie das Urmel.
Urmel aus dem Eis.
Urmel.
Urmel aus dem Eis.
Alles so viel also genau, ich habe da noch ganz kurz, ist wahrscheinlich auch schon lang bekannt, die Dissertation von Roy Fielding, wo es im Endeffekt um die architektonische Basis von HTTP geht, wenn man sich für Webanwendungen ja unter anderem, da ist auch das Kapitel drin, in dem REST definiert ist und ist für eine Doktorarbeit erstaunlich gut zu lesen, finde ich. Und ich finde auch ziemlich abstrakt, also das ist gar nicht jetzt unbedingt nur auf HTTP festgeschrieben, also gerade dieses REST-Kapitel, das kann man im Endeffekt auch auf andere Protokolle abbilden, wenn man so denn möchte. Liest sich auf jeden Fall sehr gut und kann man empfehlen. Wenn man mal so ein bisschen Zeit hat und sich für das Web interessiert und mal wissen will, wie denn so das Ganze zustande gekommen ist und was für Constraints, was ist das deutsche Wort für Constraints? Egal. Dahinter stecken, dann kann man das mal lesen.
Ja. Ist für eine Doktorarbeit doch irgendwie, weiß nicht.
Ist gut geschrieben.
Ja, aber so wenig. So, ich habe mir da was ausgedacht. Ja,
aber das sind, glaube ich, knapp irgendwas über 100 Seiten. Das kann man mal, wenn man wirklich motiviert ist, kann man das mal einen Nachmittag
lesen. Ja, aber saß der da wirklich 6 Jahre dran?
Hat halt nebenher noch andere Sachen gemacht, HTTP spezifiziert und so Geschichten.
Nope.
Was?
Das ist low-clappig. Roy Fielding.
Ja. Kommen wir von Roy zu Ray?
Ja, Raytracing in den Pixar-Filmen.
Ja.
Und zwar, das ist ein kurzer Artikel, der kurz beschreibt, wie sie dazu gekommen sind und dass sie jetzt einfach alles, also dass Pixar jetzt alles hart mit Raytracing macht, weil jetzt einfach die Processing-Power da ist, solche Dinge zu tun.
Endlich.
Und das ist sehr cool eigentlich.
Ja.
Weil Raytracing war eh immer schon so ein cooles Ding und Leute haben schon voll früh was damit gemacht, aber dann haben sie irgendwie 2 Minuten für ein Bild rendern von Quake 3 gebraucht oder so.
Richtig.
Und jetzt ist es auf einmal da.
Also man muss halt auch dazu sagen, Raytracing ist jetzt praktisch, du hast einen...
du verfolgst einen Lichtstrahl.
Genau, also du sagst quasi, jeden Pixel, den du anzeigen willst, da schickst du einen Lichtstrahl los und der wird dann halt von deinen ganzen Objekten und ihren Geschichten reflektiert und du folgst dann quasi dem Lichtstrahl, bis er halt... Wie lange folgst du dem eigentlich? Bis zu einem gewissen Threshold wahrscheinlich?
Bis er nicht mehr sichtbar ist.
Genau, bis er aus dem Bild verschwindet, bis er nicht mehr sichtbar ist. Genau. Und dann kannst du dir quasi da so Pixel für Pixel dein Bild zusammenbauen. Das ist halt dementsprechend aufwendig.
Ja, aber es ist halt cool, weil du es super gut parallelisieren kannst.
In Echtzeit ist es aber, glaube ich, immer nichts, oder?
Nee, natürlich nicht. Nee. Aber hier geht es um Filme,
die
du einfach schon unendlich lange
reden kannst. Wollte nur mal sagen, für Spiele
ist richtig gut.
Ja. Also das Schöne ist halt tatsächlich, man kann das super parallelisieren, weil im Endeffekt kannst du jeden Pixel getrennt von anderen berechnen und kannst dann halt sagen, okay, jetzt habe ich hier so ein paar Millionen Pixel, mach das doch mal hier in Parallel. Wenn du die Infrastruktur
und das ist schon eine sehr coole Sache und deswegen sieht wohl das Licht besser aus in neuen Pixar-Filmen, aber wer weiß. Das
ist ganz cool. Ich war da mal in einer Veranstaltung, da haben so ein paar Studenten zusammen einen Raytracer in Erlang geschrieben und den haben sie auch super parallelisiert. Das scheint ganz gut funktioniert zu haben.
Ja klar, weil Raytracing, du brauchst halt kein Wissen über die anderen Lichtstrahlen, die da losfliegen.
Mehr Lichtstrahlen sind besser.
Und deswegen ist eine coole Sache und alles in geraytraced heißt auch, dass es dann zum Schluss besser aussieht, dass die Schatten irgendwie schärfer sind und dass es irgendwie Reflexion im Wasser und sowas cooler aussieht und deswegen besser.
Man muss sich erst noch mal ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man...
Du musst dich nicht dran gewöhnen, weil du kannst den Film auch so gucken.
Ja, ich meine, wenn du ein geraytracedes Bild und ein anderes Bild nebeneinander
legst,
sieht das geraytraced irgendwie immer noch so ein bisschen künstlich aus, aber...
Ja, das ist halt...
Funktioniert die Wirklichkeit nicht so?
Nee,
also, da sind die Rays, dann kommt die rein und dann platzen die überall rum.
Nee, das Problem ist, das ist dann Uncanny Valley. Das ist dann so nah an der Wirklichkeit, dass es creepy wirkt, weil es nicht perfekt ist.
Das hat derselbe Effekt, den hier den The Hobbit hatte. Irgendwie bei ein paar Leuten.
Zum Beispiel. Ja gut, der Hobbit war ja dann wieder, das war da wieder super, was ist denn das? Super.
Super Bonus, 30 Millionen Punkte.
Genau.
HFR.
Ja.
X264. Alles gut. Oh,
was? 264.
Pattern Recognition, warum?
HFR 3D.
Warum? Flydie braucht Geld.
Nee, das ist ein cooles Buch, habe ich jetzt gerade fertig gelesen.
85, das kann gar nicht so gut
von
sein.
Von William Gibson.
Ich finde, der kann nicht gut schreiben.
Der hat einen eigenen Schreibstil.
Ja.
Der hat sehr viele verschachtelte Sätze und ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, obwohl dieses Buch nicht so lang ist, habe ich eine ganze Weile gebraucht, um es zu lesen, aber eigentlich ist es das definitiv wert. Ja.
Runaway Sentence, boom, 6 Sätzen. Stilistisch schlecht.
Ja, ist ganz cool, ist so ein bisschen Snapshot der Kultur. Ist ein Snapshot der Kultur des 21. Jahrhunderts, so kann man mal lesen, wenn man sich dafür interessiert.
Wie heißt es?
Neuromancer.
Neuromancer ist ja auch von ihm und ich fand das echt schwierig.
Und danach konnte er nie wieder sowas schreiben, hat er doch gesagt. Irgendwie.
Ja, aber danach hat er dann einfach so Gesellschaftskritik des 21. Jahrhunderts gemacht oder so, was im Endeffekt.
Also, wie gesagt, ich finde ihn relativ schwierig zu lesen.
Ja, also. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlecht schreibt, aber er hat halt komplexe Sätze, wo man halt ein bisschen braucht, wenn man da gerade so nebenher ein bisschen runterlesen und im Hintergrund läuft noch irgendwas, geht halt nicht.
Wenn es in Englisch ist, also das ist ja das englische Buch verlinkt. Also
ja, genau, ich habe das auf Englisch gelesen. Ich
finde das dann immer noch mal schwieriger, wenn es noch eine Fremdsprache ist.
Mhm. Also komischerweise hat es auf Amazon kaum relativ schlechte Rezensionen bekommen.
Mhm.
Aber keine Ahnung, vielleicht ist es ja gut.
Also ich fand's cool, aber anstrengend zu lesen.
Okay,
cool. Darum.
Und familiar is not design.
Genau, da geht es im Endeffekt darum, dass so das, was die Leute kennen und gerade so Desktop-Computing, dass es halt nicht überall das Gleiche funktioniert und das wird halt an einem Beispiel von Quasar gezeigt, was so ein Hack auf dem iPad ist, wo du dann quasi mehrere Applikationen parallel in Fenstern wie in einem Desktop-Window-Manager laufen lassen kannst. Und der erklärt dann halt so ein bisschen, warum das nicht unbedingt eine gute Idee ist, so alle alle Konzepte, die User kennen, auf alle Plattformen mitzunehmen und warum es schon einen Grund hat, dass man auf besondere User-Interfaces auf mobilen Geräten hat oder auf Touch-Devices und so weiter. Ist ganz nett geschrieben. Ich mag Matt Gemmel eh. Der schreibt gute Blogposts. Den kann man generell empfehlen. Daher kann man sich mal angucken.
Cool.
My Heroku Values?
Ja, da hat einer, der bei Heroku arbeitet, mal so ein bisschen runtergeschrieben, was für ihn so coole Werte sind, die du deinem Team nahebringen sollst oder Arten, wie du arbeiten sollst. Und ich finde, der hat damit recht. Und das kann man mal durchlesen.
Excel nach SQL, seriously?
Nein, was meinst du? Also, stell dir vor, du bist in einer großen Firma, ja?
Nee.
Okay, dann hör einfach kurz nicht zu. So, ihr könnt euch vorstellen, ihr seid in einer großen Firma.
Vielleicht kann sich das vorstellen, hat bei der Telekom mal gearbeitet.
Genau, stell dir vor, du bist in der Telekom, ja? Und dann hast du
dieses... Nein, ich will da nicht mehr zurück. Oh, ja. Der Mark hat auch mal bei der Telekom gearbeitet.
Mark, oh, mich überreden. Genau, und jetzt stellt euch Spreadsheets vor.
Nein! Oh Gott, dieser Schmerz.
Ja. Okay, zum Thema. Genau, also ja. Das ist ein Artikel irgendwie, wie du Excel nach SQL portieren kannst, was eigentlich eine relativ coole Sache ist, wenn die...
Kannst du gleich SQL machen.
Wenn du was portieren willst, dann hast du meistens irgendwas. Und dann musst du das auf irgendwas anderes
machen. Also lass mich raten, die konvertieren Excel nach CSV und dann laden sie das CSV in eine SQL-Datenbank rein?
Tatsächlich machen die
das... Würde tatsächlich gehen.
Mit Python, mit einem speziellen Excel-Library, die irgendwie die Magic daraus zieht. Und das ist eine relativ coole Sache. Ich fand es eigentlich nur wegen der Library cool, aber dann die Library nicht mehr cool, weil die irgendwie eine komische Lizenz hat und du dafür bezahlen musst.
Wieso? AGPL oder?
Nee, nein, irgendwie so eine Kauf unseren Shit-Lizenz.
Okay, also dann ist es ein Not-Pick, Not-Lesefugel.
Ja, nee, ja, also ich fand's
prinzipiell. Also die Idee ist nett, wenn man es mal richtig bauen würde, ja, mit einer guten Lizenz.
Ja, quasi, wenn es... Also prinzipiell eine coole Sache für die ganzen Leute, die super desperate sind und am liebsten alle Spreadsheets nach Excel notieren wollen.
Gerade bei sowas sehen, da gibt es auch, ist vor einem Tag oder so rausgekommen, Google Docs nach Markdown.
Da gab es aber schon öfters Tools, die sowas, es gab ja auch diese Google Command Line Tools, mit denen man zum Beispiel die Inhalte von Docs-Dokumenten irgendwie, ich glaube, als HTML rausziehen konnte.
Genau, aber das macht es interessanterweise in Google Drive selber drin. Das ist so ein Script, so ein Google-Script, G-Apps-Dingens. Und der baut es dann quasi innen drin um, bedeutet, also ist das kannst JavaScript. Du dann.
Sieht syntaktisch aus.
Ich glaube, es ist eine Untermenge, diese G-Apps-Dingens, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wo wir gerade beim Konvertieren von Dingen nach Dingen waren, mit Dingen.
Dinge mit Dingen, Dingen, genau. Dingsen. Dinge mit Dingen, Dings.
Python's hardest problem.
Ja, ich habe den Artikel mal gelesen, weil ich den mal irgendwo in meiner Bachelor-Thesis verwurstet habe. Da geht es im Endeffekt um den GIL, den Global Interpreter Lock, und warum das halt so ein Problem ist, den zum Beispiel als Python als konkrete Plattform rauszukriegen.
Ja.
Und der Felix wollte dazu was sagen.
Ich wollte dazu sagen, dass wenn der G dein Problem ist, dann versuchst du dein Problem falsch zu lösen. Mit Sachen, die vielleicht so nicht...
Kann
so
man sich drüber streiten?
War das nicht der Gelb? Und man muss
dasselbe.
Genau.
Also der G ist verwandt vielleicht, genau. Aber...
Also der G ist ja auch nicht nur ein Problem in Python selber, sondern zum Beispiel auch in Ruby.
Nicht zwingend. Es gibt
wenn du fucking Krepel-Ruby-Version benutzt für Java.
Rubinius und JRuby, die haben beide den GIL entfernt und dann hast du halt tatsächlich
also die Standardimplementierung.
Also mit Ruby 1.9 haben sie zumindest angefangen. Die haben eine lange Zeit Green Threads gemacht, das heißt, die haben die selber gescheduled. Mittlerweile ist dann jeder Thread halt auch auf Native Thread gemappt. Und ich habe das vor einer Weile mal gemerkt, ich habe mal so ein bisschen Ruby-Version in Kombination mit dem Puma Application Server gebenchmarkt. Und da war halt einfach im Vergleich zu Ruby 1.8, zu Ruby 1.9 war schon mal, also mit einem Prozess jeweils und mehreren Threads, war schon mal Ruby 1.9, ich glaube, um Faktor 22, 23 schneller. Da hat man schon den Sprung gemerkt. Wäre da jetzt noch der GIL weg, dann hätte man da halt noch deutlich mehr Performance. Ja, wobei nicht zwingend.
Also du musst halt immer schauen, ob der GIF kommt, in deiner Beschreibung wirklich ein Problem ist. Ich meine, wenn du zum Beispiel Threads benutzt, um auf I.O. zu warten, dann ist der GIL nicht ein Problem, sondern I.O.
Ja, die Sache ist halt auch, also der GIL ist im Endeffekt eine Datenstruktur, die deinen kompletten Interpreter-Prozess lockt, während ein Thread gerade was tut. Das heißt, in deinem Interpreter wird es keine zwei Threads geben, die gleichzeitig gleichzeitig Code ausgeführt wird, sondern die werden immer angehalten, dann kommt einer dran, dann kommt wieder der nächste dran und es wird dann je nachdem, wie deine Threads gemappt sind, entweder halt im Interpreter selber bei Green Threads oder halt vom Betriebssystem übernommen, dieses Scheduling. Und klar, wenn du auf I.O. wartest, dann kann der Thread auch schlafen gelegt werden und du kannst einen anderen warten, weil dann das I.O. die I.O.-Geschichte übernimmt eh dein Betriebssystem.
Genau, aber der Global Interpreter Lock hat halt schon irgendwie so ein bisschen so das Monster, wo du nicht irgendwie zwei Webseiten gleichzeitig laden kannst und so oder sowas.
Ja.
Was es halt einfach nicht ist.
Also nee, das ist es nicht.
Sind ganz andere Dinge, die problematisch werden.
Ja. Also ich glaube, die Idee bei vielen Interpretern ist dann irgendwann mal den Global Interpreter Lock, also diese eine große Sperre durch mehrere Granulare zu ersetzen und das macht halt die Sache dann unendlich viel komplizierter.
Ja, also das die ist Frage, halt ein Problem. Frage ist halt immer, ob du den überhaupt ersetzen musst. Dafür habe ich jetzt ein relativ cooles Video verlinkt, nämlich die Keynote Speech von Guido
Van Rossum.
Van Rossum. Mhm. Er ist erstmal ein lustiger Typ und sieht lustig aus und redet lustig. Er ist halt der Hitler von Python.
Aber der nette.
Der nette Hitler. Also
der wohlwollende Diktator.
Der wohlwollende Diktator von Python.
Der Linus von.
Genau, er ist quasi Linus Torvalds. Also er ist auch so einer, er sagt, okay, ihr seid Idioten. Wenn sie Idioten sind.
Also ich erinnere mich da gerade an diesen, irgendjemand hat von euch hat doch auch mal diesen Blogpost mit der Geschichte von Programmiersprachen gepickt, wo es dann irgendwie auch so Guido van Rossum ist irgendwie aus der Irrenanstalt ausgebrochen und Poland becomes frightened. Ja, egal.
Genau, also seine Keynote-Speech geht tatsächlich um Trolling, Python 3 und Python Trolling allgemein. Ja. Und da spricht er zum Beispiel auch den Global Interpreter Lock an und dass die Leute blöd sind, die sagen, dass das ein Riesenproblem ist. Und ja.
Also wie gesagt, es gibt Edge Cases, da steht er im Weg, aber man kann da halt auch sagen, okay, du kannst deinen Code nicht wirklich parallel laufen lassen, sondern nur gleichzeitig, das hatten wir letzte Woche auch schon mal irgendwann, oder in der letzten Sendung besser gesagt, dann sag, so viele CPU-Cores hast du im Moment nicht, dass es vielleicht ein Problem wird, dann pro CPU-Core, den du ausnutzen willst, wenn du Sachen parallel laufen lassen willst, halt eine eigene VM zu starten. Also einen eigenen Interpreter in dem Fall
wieder. Oder du forkst einfach,
das geht ja auch. Das ist ja das Gleiche.
Ja, nicht
ganz. Doch, wenn du.
Na, normalerweise hast du ja bei Forks hast du ja Copy on Write.
Stimmt. Stimmt.
Und dann musst du das nämlich nicht alles machen.
Ja. Aber nichtsdestotrotz startest du halt einen neuen Betriebssystem. Prozess.
Ja, du startest
und das ist halt eigentlich eine teurere Aktion, als jetzt mal ein Thread zu
Außer in Linux, wo es dann nicht mehr so viel teurer ist.
Also außer, bei Windows. Außer du hast eine Krepel Garbage Collection, die alles macht.
Ja, dann
hast
zum Beispiel.
Du ab ersten Mal Garbage Collection, hast dann Copy and Write schon nicht mehr da.
Das ist doch, glaube ich, bei Python der Fall.
Zum bei Beispiel, alten Ruby-Versionen auch.
Bei allen Ruby-Versionen zum Beispiel. Deswegen hatten wir auch über diesen Ruby Garbage Collector geredet, der ist richtig.
2.0 nicht mehr. Bam. Die 2.0 hat Non-Marking.
Genau, jedenfalls.
Der hat doch. Achso, nee, 2.0. Ich glaube, 2.1 war der mit dem Generational Mark and Sweep. Aber es ist trotzdem noch ein Mark and Sweep.
Ja, sie wollen es dann irgendwann. Spricht ja auch nichts dagegen.
Jedenfalls, meistens versuchst du, also nutzt du auch die Features, die dir Threads dann bringen, auch gar nicht so, wie du sie eigentlich, also wofür sie eigentlich da sind.
Ja. Nee, ich meine, man kann halt schon sagen, Threads sind halt an sich schon so ein General Purpose Device, nenne ich es jetzt einfach mal, womit du halt theoretisch sowohl Concurrency als auch Parallelism regeln könntest, wenn das halt die Geschichte mit dem Guild nicht wäre.
Ja, wenn du dich nicht um diese ganzen Locking-Sachen kümmern müsstest, weil ansonsten hast du wieder keine Thread-Safety und solche Sachen. Und das ist dann auch wieder voll fies und so.
Du kennst wahrscheinlich dieses Paper mit diesem, es ist, also wenn du ständig das Gleiche tust und denkst, dass das Ergebnis was anderes ist, dann ist es ein Zeichen von Insanity, also von Wahnsinn. Ja, ich habe das irgendwann mal in
meiner Jedenfalls. Apropos Wahnsinn, können wir mal über die englische Sprache reden, die ist auch Wahnsinn.
Ja, ich habe das, so ein Wikipedia-Eintrag ist mir heute auf Twitter entgegengefallen und da ist halt mal erklärt, wie...
dass die Engländer das mit dem Ja und Nein nicht kapiert haben.
Nee, die hatten halt vier Formen, also zwei unterschiedliche Formen für Ja, Nein. Die haben irgendwie Yes, No und Yeah, Nay. Und irgendwie Yes, No ist die Antwort auf eine Frage, die negativ gestellt ist, also hat jemand nicht, dann sagst du Yes, No und wenn man fragt, hat jemand, dann sagst du Yay, Nay. Also früher hat man das gemacht, heute ist es Yay, Nay größtenteils, außer in Abstimmungen ist es eigentlich weggefallen.
Im Parlament
sagt man da noch Yay, Nay, aber das ist irgendwie historisch gewachsen wahrscheinlich. Aber fand ich ganz interessant, wusste ich nicht.
Finde ich unser System irgendwie besser.
Ja, nein.
Und doch.
Vielleicht.
Vielleicht geht auch noch.
Ja.
Nee, aber ich meine, hier ist ein Beispiel. Wird er gehen? Ja, er wird. Und wird er gehen? Nein, er wird nicht.
Was redest du?
Also
er übersetzt gerade, was in der Wikipedia steht.
Genau. Genau. Aber es stimmt doch teilweise nicht. Wird er gehen? Ja, er wird nicht gehen. Nee, passt nicht. Irgendwo passt da was nicht.
Ich glaube, du redest.
Das Ding ist, die Antworten, also das Yes, No, Yay, Nay unterscheidet sich je nachdem, wie die Frage gestellt wurde. Wenn du fragst, wird er nicht gehen, dann antwortest du mit Yes und No. Und wenn du fragst, wird er gehen, dann antwortest du mit Yay und Nay.
Ja, das ist aber auch, das ist relativ cool eigentlich, wenn man überlegt, dass Leute ganz oft verwirrt sind, wenn sie auf eine negierte Frage auch die richtige Antwort bekommen.
Ja.
Oder so, oh Gott, was
wirst du das nicht machen?
Nee, das stört.
Ja! Du stürzt wirst dich nicht machen.
Nee, weißt du, so, stürzt dich, wenn ich diesen Stuhl wegnehme? Nein. Was, du willst nicht, dass ich diesen Stuhl wegnehme?
Ja, so. Ja, es stört mich nicht. Aber dann musst du halt auch wirklich die ganze Antwort geben, weil sonst macht es keinen Sinn. Ne?
Genau.
Also irgendwie.
Deswegen Yay und Nay hat bestimmt früher Sinn gemacht und deswegen haben sie es ja auch.
Also ich fand es auf jeden Fall mal interessant.
Okay, ihr könnt euch das aber durchlesen. Und
gute Sache. Im
Smithsonian Magazine
gab es einen netten Artikel, dass der Münzwurf nicht 50-50 ist, weil zumindest bei den Amis ist da die Gewichtsverteilung so, dass es halt einfach nicht 50-50 ist.
Sondern es ist 50,01 und
so nee, da ist 51,49.
Das ist irgendwie ein dickes Gesicht auf einer Seite und deshalb fällt es halt eher dahin.
Genau, richtig.
Wie Katzen.
Und das ist ganz nett. Also.
Genau wie Katzen. Wenn du eine Katze und ein Toastbrot
mit Marmelade drauf, sonst geht's nicht.
Lassen wir das.
Schneller. Python 3 Metaprogramming Video.
Sehr cool. Sehr cooles
Angucken.
Video, aber ungefähr 3,5 Stunden oder so lang.
Okay.
Gefühlte 4 oder 5. Jedenfalls sehr cool. Am Anfang fängt er halt an, was ist Metaprogramming, was sind Meta-Classes in Python und wie kann man die benutzen? Und er machte ganz viele super fiese Sachen, was sehr awesome ist. Und zum Schluss ist es dann so weit, dass er quasi Strings nimmt und die concatenated und evolved am Ende. Und das ist sehr lustig.
Kann man machen, wenn man...
Nein, also das ist... Also am Anfang ist es noch so sane, so irgendwie coole Sachen.
Ja, so keine Ahnung. Du hast irgendwelche Method-Calls und machst zum Beispiel ein Instance-Eval in einer Klasse oder sowas.
Ja, sogar noch bevor die Klasse quasi... Also wenn die Klasse quasi gerade zusammengebaut wird, machst du so Shit zusammen und concatenate. Also sehr cool und auch sehr lang.
Ich habe mal die ganzen Underscores noch in Text reingemacht, dass das Python-Metaprogramm
natürlich.
Da hast du die aber nicht so. Also eher schon, aber nicht bei den Metaklassen selber.
Aber auch oft. Nee. Ich weiß nicht, ich habe nur reingeklickt und habe dann überall so underscore irgendwas. Wafu.
Ja.
Und wie viel Mathe braucht man jetzt so als Programmierer?
Nicht so viel.
Das ist gut.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Ein bisschen Statistik.
Wow. Also,
Zweifelsfall.
Also genau, der nächste Artikel ist über, wie viel Mathe braucht man denn nun wirklich? Und dann merkt man auch, das ist gar nicht mehr so richtig viel. Das ist
die Frage, wie viel Programmieren brauchen Mathematiker?
Ja,
schon ein bisschen
mehr. Also keine Ahnung, je nachdem, was du für Mathe-Dinge tust, wenn du so quasi Mathe... Ja,
ich meine, das ist halt auch die Frage, was du programmierst. Wenn du irgendwelche 3D-Grafikprogrammierung machen willst, dann brauchst du natürlich Geometrie und das ist nicht zu knapp. Und Wenn du irgendwie einen Raytracer bauen willst, dann brauchst du das genauso, weil das ist halt dann eine Anwendung von irgendwie Zeug im dreidimensionalen Raum.
Aber wenn du quasi
Physik-Simulation machen willst, Physik.
Aber wenn du halt im Void fliegst, ja, quasi, dann ist es auch
einfach mal im Void fliegen. Ingo, du bist total traurig, weil jemand deinen...
Oh, ja, apropos traurig. Mimimi. Genau, Mimimi der Woche sind wir jetzt. Ja, ich bin ja so ein Typ, der gerne so alles selber hostet, alles selber macht.
Das hast du davon.
Bam. Du Panse.
Was kannst du eigentlich?
Ja, ich finde es ganz lustig, so kriegt man mal Sachen ab, die man sonst nicht abkriegen würde.
DDoS ist
genau. DDoS zum Beispiel. Mein DNS-Server ist gedDoSt worden. Aber das warum? Fand ich irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, warum die ausgerechnet meinen kleinen DNS-Server.
Ah, vielleicht warst du bloß Teil von der DNS.
Genau, auf DNS-Simple.
Was? Ja,
auf DNS-Simple oder DNS-Simple, die haben so eine riesige verteilte DDoS-Attacke. Wahrscheinlich haben sie dich als Amplifier benutzt.
Vermutlich.
Ja. Ich ruf gleich mal die Polizei kurz.
Ja, ruf mal gleich die Polizei. Ja. Nee, also bei mir wurde Radio Tux tatsächlich gedDoS. Also die haben lauter Anfragen, radiotux.de und immer AnyUp-Fragen gemacht.
Ja, yeah, fucking DNS Amplification.
AnyUp. Sorry.
Aber kannst du cachen. Das macht doch dein DNS wieder.
Ja, deswegen ist es trotzdem scheiße, wenn da zigtausend Anfragen reinballern.
Hast du mal die Adresse angeschaut, ob das vielleicht der DNS, was auch immer war?
Nee, es waren random, also richtig, manchmal aus dem selben Subnetz, aber auch überall her, manche aus den USA, manche aus, keine Ahnung wo. Also die paar, die ich abgefragt habe, waren tatsächlich USA, aber es war jedenfalls sehr komisch, warum auch gerade radiotux.de, also es ist jetzt auch nicht so, dass...
Das waren wütende Hörer.
Wir haben uns, die wollten vielleicht mehr.
Nee, wir haben, zu viel gepöbelt. Die haben eine Pöbel.
Das sind wir doch gar nicht.
Das sind
nicht
mehr.
Stimmt nicht mehr.
Wieso sind wir nicht mehr?
Radio Dux sind wir nicht mehr.
So, ja.
Stimmt. Warum? Dann sind es vielleicht wütende
Sympathisanten.
Das sind wütende Binärgewitterhörer, die Radio Dux nicht mehr leiden können.
Unglaublich.
Naja, Verschwörungstheorien.
Das glaube ich jetzt auch mal nicht.
Das ist einfach Cyberaufstand.
Also, warum auch immer das passiert ist, also ich habe keine Erklärung dafür.
Aber dagegen.
Dagegen habe ich auf jeden Fall, ich habe immer was dagegen. Wenn jemand meine Infrastruktur angreift, bin ich total dagegen. Ja, also ich weiß nicht, was da passiert ist oder warum es passiert ist, weiß ich nicht. Was ich dann tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe mir, DNS ist ja UDP, was irgendwie mal nicht so schön ist.
Ja,
also ich meine, ist schneller, aber dadurch auch ein bisschen blöd. Ich habe dann mal ein bisschen rumgegoogelt und tatsächlich eine IP-Tables-Regel gefunden, die auch UDP limitieren kann, wenn's...
Weil das relativ schwierig ist, oder?
Ja, es ist nicht ganz so schön einfach wie bei TCP. Also ich hatte bisher immer nur TCP-Regeln.
Ja, was machst du dann nach Sources oder was? Weil das funktioniert ja schon nicht.
Ja.
Weil du die Source ja spoofen kannst.
Ja, genau. Das ist das Problem. Du musst halt aufpassen, dass du dir nicht deinen eigenen Server DDoSt. Ja. Dir selber, weil...
Ja, noch nicht mal DDoS, sondern nur DOS dann.
Ja, genau. Weil
ansonsten blockst UDP, auf einmal Google DNS-Resolver, das ein bisschen uncool ist.
Ja. Ja. Also dieses Risiko muss man eingehen an der Stelle, weil sonst hätte dieser DDoS gar nicht mehr aufgehört. Was ich dann sogar noch gemacht habe, ist ein Fail-to-Ban eingesetzt. Auch Fail-to-Ban hat natürlich das gleiche Problem.
Da könntest du dich theoretisch auch selber
dosen. Ja, genau. Klar, dann sagt er, okay, das kommt von mir selbst. Und dann bam, fucking geblacklisted für immer die eigene Box. Das ist echt praktisch.
Ja, es ist total praktisch, aber es hat trotzdem geholfen. Also was ich dann halt gemacht habe, ist im Fail-to-Ban gesagt, wenn eine Anfrage tatsächlich rankommt, die Radiotux Any ist, also nur die eine, dann schickt die mal auf die Liste und so nach... Ja, 12, 13 Stunden kamen keine Anfragen mehr der Art rein.
Das ist also einfach nicht der richtige Ansatz.
Ja, aber wenn du einen anderen hast, bitte her damit.
Ja, einfach nicht dein
mehr Bandbreite. DNS-Server. Mehr Infrastruktur. Du musst einfach deine DNS-Infrastruktur so auslegen, dass die das mitmacht, ohne mit der Wimper zu zucken. Hart.
Also ich würde das einfach von anderen Leuten machen.
Ja, das ist mein Weg. Also DNS-Server ist irgendwie, benutzt du auch noch Bind?
Ja, klar.
Ja.
DNS-Mask.
Baut es doch mal ein Node.js nach.
Ja, genau.
Gibt's gerade hier schon. Hat schon gemacht.
Gibt schon.
Gab's gerade hier schon 10 Mal Fake News.
Ich hoste ja ziemlich viele Domains.
In 20 Zeilen.
In 20 hier Zeilen Node.js, JavaScript.
Ist tatsächlich in, da gibt's eine NPM bei Library, die ist in, wie heißt denn dieser?
Go.
dieser Rack-Application-Server zum Entwickeln, der von den...
Goliath?
Nee. Der von den 37 Signals-Leuten entwickelt wurde. Da ist das mit drin, weil die biegen dir lokal deine...
Rack-Application-Server?
In Node.js.
In Node.js?
Interessant.
Statsd?
Sehr.
Nee. Die haben Badsd geschrieben.
Node.
Was? 37 Signals?
Können wir, ich glaube, wir können einfach weiter.
Wieder vom guten Podcast.
Ich google mal.
Pow.
Ach, der Zero Config. Pow. Ja.
Genau, dieser Zero Config Dings, der ist in Node geschrieben und die benutzen auch lokal eine DNS Library für Node. Also gibt's.
Wow, wie praktisch.
Wollte ich bloß mal gesagt haben. Aber ich werde jetzt nicht auf Node
Nein.
machen.
Das ist nur Beweis, dass es das
gibt. Ja, es gibt alles
in
fucking
Haskell. Einfach alles in Haskell bauen, Ingo.
Zum Beispiel.
Die alles immer.
Ja. Ist ja auf jeden Fall in der Standard Library mit dabei.
Ja.
Weil es ja nicht so einfach
ist. So praktisch. Diese,
bei 800 Megabyte.
Dann nehme ich lieber meinen eigenen Bind. Hm.
Also diese Bibliothek heißt sogar DNS-Server.
Bam. Oh. Okay. Echt praktisch. Aber warum willst du irgendwas in JavaScript machen überhaupt?
Weil es geht.
Ja, toll. Das ist aber kein Grund, um es anständig machen
zu können. Ich sage auch nicht, dass man es anständig
macht. Wer es auch nicht anständig macht, ist ja Facebook.
Ja, Facebook macht es überhaupt nicht anständig. Und zwar saugen die unglaubliche Mengen Strom.
Dann musst du auf Hangouts umsteigen.
Nee.
Achso, die saugen Strom aus deinem i-Dings, oder?
Aus meinem i-Device. Ja. Und zwar schon doppelt, weil das macht sowohl dieser Facebook Messenger als auch die Facebook-App normalerweise.
Gut, dass ich die nicht anhab.
Die
ist egal.
Ist egal.
Die macht alle 10 Sekunden auf und so, hallo? Okay.
Ja,
Facebook Messenger habe ich gar nicht drauf.
Ja, aber die Facebook App, wenn du die allein schon irgendwann mal gestartet hast, ohne sie wieder manuell in Multitasking-Gedöns zu bannen.
Wenn sie gekillt wird, ist gut.
Ja, genau. Also wenn du sie killst, dann ist gut, weil die App, die registriert sich da als VoIP-Applikation, was du ja theoretisch tatsächlich machen kannst und dementsprechend frisst das Teil halt auch dann im Hintergrund Batterie, weil es halt alle paar Sekunden aufwacht und guckt, ob es gerade ein VoIP Call empfängt. Habe ich jetzt mal ausprobiert und also bis jetzt war es bei mir immer so, am Abend eines Tages, nachdem ich mein Telefon irgendwie vernünftig benutzt habe, hatte ich noch vielleicht so unter 10% Akku und jetzt sind es irgendwie 75.
Und oder was hast du jetzt gemacht? Die Dinger, du killst die immer, oder
ja, einfach so Double Tap auf den Home Button.
Also bam, Double Tap.
Ja. Genau, always double tap. Ich hab aktuell noch 73% Akku und sonst wäre das jetzt irgendwie auf 20 oder so runtergegangen um diese Uhrzeit.
Ja, das ist genauso wie wenn du sie die Moves-App lange laufen lässt, dann habe ich immer weniger. Ja. Aber ich habe das übrigens auch mal ausprobiert. Ich glaube, irgendein Hörer hat das geschrieben, dass das relativ genau war mit der Moves-App. Jetzt nochmal, sorry, dass ich das Thema schon wieder hijacke.
Ich war fertig.
Das und ich habe tatsächlich mal das Ding angemacht und bin gelaufen mit dem Ding in der Hand und erzählt tatsächlich wirklich richtig genau die Schritte, die du machst. Also ich glaube, der nimmt es tatsächlich von den Bewegungen. Und
die filtern, macht
also,
er auch.
Weil ich habe dann mal ganz schnell gemacht und dann hat er gedacht, ich renne.
Ja, und die filtern es aber nachher aus dem Server auch aus. Also es kann sein, dass er dann nachher erkennt, dass du gar nicht so gerannt sein kannst.
Ja doch, er hat die Strecke dann doppelt markiert.
Genau, aber sie machen es dann nachher. Es kann passieren, dass sich dann am Ende vom Tag das wieder weg ist, was davor irgendwie komisch war, weil sie das auf dem Server nochmal durch so Machine Learning.
Also ich habe das auch mal probiert beim Fitbit, der kann das eigentlich auch relativ genau. Achso, mein Fitbit ist übrigens überfahren worden, wollte ich mal sagen.
Ich weiß nicht, was du mit
ich habe mein Handy aus der Tasche gezogen und da ist scheinbar der Fitbit mit rausgefallen und dass ich dann den Weg wieder zurückgelaufen bin.
Ich habe schon viel gecrashed, oder?
Ja.
Reicht jetzt gedacht?
Nee, mein Fitbit, der tut ja noch. Der hat jetzt nur eine Beule und Kratzer. Aber er tut immer noch.
Meine sind einfach weg. Vielleicht tun die immer noch, aber.
Ja.
Ich habe wahrscheinlich auch keinen Bock mehr gehabt, habe ich gesagt.
Wahrscheinlich
keinen
auch
Bock mehr. Scheiße hier.
Nee, bei mir ist nur der Gürtelclip kaputt gegangen.
Apropos Sachen, die kaputt sind, Arch Linux.
Ah ja, Arch Linux geht kaputt.
Ich starte jetzt. Ja, warte, aber ich mach mit.
Okay, aber ich mach einfach.
Ja, mach schon mal, fang schon mal an.
So. Ist
okay.
Er updatet irgendwas jetzt.
Gucken,
aber ich habe keine komischen Dinge.
Was?
Na gut, ja, ich schau mal, was passiert gleich.
Fail to commit transaction. Oh, File System wieder.
Ja, nee, das Coole ist, sie haben die glorreiche Idee gehabt,
alle Binaries, die es gibt, nach User
alle. User bin und das sogar User S-Bin und so, alles.
Ja, alles und dann halt slash bin wird dann ein Symlink auf slash user slash bin.
Das
geht
nicht gut. Das macht Sinn.
Und deshalb kannst du jetzt einfach nicht mehr upgraden, sondern musst irgendwie wieder 1000 Dinge machen, um da wieder upgraden zu können. Ich habe da jetzt einfach, ich glaube, ich werde meinen Server einfach nicht mehr updaten.
Nie wieder. Macht Sinn.
Ab heute. Nie wieder.
Ich bin gerade dabei und mal schauen, was
passiert?
Also ich hab auch noch so ein altes Notebook, was mit Arch Linux läuft. Das für mehr Megabyte. Das hat noch diese letzte Umstellung, die du geforst hast. Ja. Nicht mitgemacht. Ich glaube, die kriegt man gar nicht
also,
mehr hoch.
Genau, oder? Also wenn ihr so. Jetzt das forst, dann habt ihr mal wieder verloren.
Ja.
You lost the game.
Ja, jedenfalls genau deswegen. Einfach den Artikel lesen und alle Kommentare ausführen, die da drin stehen. Ja.
Hast du schon gemacht? Oder?
Nee, ich bin gerade dabei. Erstmal
muss er gucken, ob der Fehler passiert oder was.
Ja.
Hier, lädt Cheese runter. Cheese. Was ist ein Cheese?
Cheese ist so ein
3-8-2
Kamerading.
Webcam ist ein bisschen wie Fotobooth.
Okay. Nur Mac, nicht nur anders. So.
Neues Chromium, ach du Scheiße, dann schießt du mir das Chromium gleich ab.
Oh, oh.
Wenn er bis dahin überhaupt kommt. Fies, okay, wir können ja mal so weitermachen, Picks, und wenn es kaputt geht, sagen wir euch Bescheid.
Also vielen Dank an Schmidtlauch, der hat uns das mal irgendwie über Twitter übermittelt.
Welches?
Das sehr mit gut. Den Arch Linux?
Dieser Artikel.
Richtig.
Picks. Der hier.
Der ja, das ist der offizielle Artikel.
Ich weiß,
ja.
Aber er hat ihn uns trotzdem zugetragen.
Tipps nicht forcen! Ach was.
Ja. Richtig. Fucking surprise. Achso, ja genau, das ist wenn Leuten langweilig ist und nicht zu wenig einfach bei Arch Linux passiert, dass sie wieder was zu tun haben. Ja.
Genau, dann kann man mal wieder mit der Rescue
CD,
nicht CD, mit einem Rescue Stick booten. Ja, da wird schon CD-Laufwerke.
Keine oder?
Ahnung. Ich hab ja diese coolen USB-Sticks, wo ich dir schon ein paar Mal drüber erzählt habe.
Die U3-Dinger.
Genau, U3 und wo du dann einfach eine
Bonus.
Image drauf
installieren kannst.
Und das ist sehr cool.
Kann man auch machen.
Genau.
Wenn du es noch so einen hast, weil die gibt es nicht mehr.
Wenn es jemand langweilig ist und der keine Lust hat auf U3-USB-Sticks, dann kann er einfach mal auf die Harold Sun Penisse malen. Da gibt es eine Facebook-Gruppe mit einer 250.000 Likes, Drawing Dicks on the Harold Sun. Und ich muss sagen, es ist also, falls ihr es nicht erwartet habt, aber das sind Bilder von gemalten Gebimsel auf die Herald Sun. Und es ist sehr, sehr beeindruckend, was die da machen.
Das macht nicht so richtig Sinn, oder?
Ein bisschen schon, wenn man es anschaut. Ist vielleicht leicht
präpubertär. Kannst du das mal bei dir anmachen? Ich habe dieses Facebook-Ding nicht.
Was? Facebook? Ich habe keine Ahnung.
Guck mal, so sieht es aus.
Ja, du hast hier irgendwie die Herald Sun, da hat da jemand Penis. Oh, sogar mit Ejakulat.
Fuck yeah.
Das ist so. Künstlich.
Gott sei Dank, wir nach 22 Uhr Glück gehabt. 3 Minuten.
Das ist
Update your
System. The Sperm Whale.
Ja, so viel zum Thema.
Ja,
alles macht Sinn.
Macht sich jemand einen Spaß.
Ein Spaß.
Spaß. Adventure Time.
Ich weiß gar nicht, wessen Pix ist, aber ich finde es auf jeden Fall cool. Alle mögen Adventure Time.
Adventure Time ist einfach total gut.
Adventure Time,
also ich habe bisher nur 2 Folgen gesehen, aber ich bin jetzt schon...
Die sind einfach so gut. Alle Folgen sind so gut einfach. Mm. Also das ist quasi...
Ich hör davon immer nur, weil Dan Benjamin irgendwie das total toll findet.
Ja. Jedenfalls Adventure Time gibt es schon seit 2008, was ich super abgefahren finde. Und das ist so wie SpongeBob, nur nicht so schwul.
Also bei mir kracht's gleich.
Das war jetzt sehr heteronormativ von dir.
Tja, so ist es halt. So bin ich.
Richtig, auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen, es erinnert mich ein bisschen an Ren und Stimpy, so leicht, ja, so leicht abstrus.
Also auch so, aber abgedreht wie Ren und Stimpy, aber nicht, so mit irgendwie plötzlich siehst du irgendwie... Das hört sich ähnlich an.
Ja, also es ist tatsächlich nicht so abgefahren wie Ren und Stimpy, das heißt, wenn
also
euch Ren und Stimpy
also weniger Rosettenhumor.
Ja, also es ist mehr so wirklich lustig, genuin funny einfach, irgendwie lustige Sachen passieren und die Charaktere sind auch lustig und macht auf jeden Fall Spaß zu gucken und das ist gut. Sehr schöne Show.
Okay.
Kovim, wer ist Kovim? Fladdy ist wahrscheinlich Kovim.
Nee, das ist Felix.
Felix Kovim.
Kovim. Wer hat denn das geschrieben? Ich glaube,
Fred
K. Schrott. Ich glaube, das Wort hat es geschrieben in die Chats rein. Und zwar, Kovim ist quasi Vim für Multi, mehr Leute können editieren an der Fall.
Ach so.
Und das
mehr Vim.
Ja, und das ist so wie das Piratenpad, nur ohne Piratenpad.
Totaler Scheiß.
Ich würde es cool finden, wenn es echt funktioniert.
Bin existiert im Dateisystem, S-Bin existiert im Dateisystem, User S-Bin.
S-Bin.
So, jetzt muss man wahrscheinlich sich erst noch alle Auer-Pakete updaten, oder?
Hier, bevor ihr jetzt ganz abschweift, gucken, mit was macht denn der Netzwerk so?
Das ist irgendein Python.
Wie Gobby oder was?
Ja, die machen quasi
Server-Pi.
Die machen irgendwie Server-Magics und dann passiert das Richtige. Und ich meine, wenn es cool ist, warum nicht? Ich weiß, benutzen die Gobby? Wirklich? Ich glaube, das ist irgendwas selber geschrieben einfach.
Ja, wobei sie normalerweise, dass die so am selben Satz gleichzeitig rumarbeiten musste, musste diese, wie hießen sie, Transforms, Operational Transforms, hieß, glaube ich, das Paper, muss das irgendwie implementieren, dass das gut geht. Und weiß nicht, ob sie das da reingemacht
Wahrscheinlich
haben.
Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem irgendwie, was ja schon echt eine coole Sache wäre.
Ja. Nächste Pick ist von mir, da hat sich ein Hörer netterweise gemeldet. Ich hatte letztes Mal, bin ich irgendwie so über Finanzzeug und ETFs und Portfolios abgerantet oder irgendwas.
Abgedingst.
Hat einen Link geschickt zu Arero heißt's, genau. Arero ist ein Fonds. Ich habe ja gemeint, irgendwie, ich hätte gern so lazy Portfolio-Geschichten, aber normalerweise ist das immer nur bei den Amis und die sagen dann irgendwelche Vanguard-Fonds und die kannst du halt hier schlecht kaufen. Und dieses Arero ist ganz interessant, hat er geschickt, ist glaube ich von irgendeiner Hochschule, also irgendeine Professur Heidelberg, glaube ich, Wirtschaftswissenschaften Heidelberg-Menschen, managen diesen Fonds, hat eine recht geringe Total Expense Ratio, 0,45%, was für einen Fonds okay ist, für einen ETF ein bisschen hoch, aber die machen diese komplette Diversifizierung schon, bedeutet die, investieren in MSCI Europa, Nordamerika, Pazifik, Schwellenländer, ein bisschen in Renditen, ein bisschen in Rohstoffe, hier hast du 25,5%, und übernehmen quasi dieses komplette Investieren für dich. Und das sah ganz nett aus. Ich habe mich jetzt auch noch nicht genau mit beschäftigt, erstmal nur die Seite so durchgelesen, aber sieht interessant aus, von der Kostenpauschale halbwegs gut. Und ich kann sogar bei der DRB Bank als Sparplan gratis ansparen, was nett ist, dann habe ich keine Kaufgebühren.
Voll praktisch.
Arero. Mm. Wunschpreis. Ingo.
Wunschpreis, genau.
Dein Wunschpreis.
Was denn dein
Wunschpreis? Mein Wunschpreis. Nee, wenn man bei Amazon öfter mal rumsurft, sieht man ja, dass sich diese Preise doch da stark ändern. Und wenn man jetzt möchte, dass man das Ding erst kauft, wenn es unter so und so viel Euros fällt, dann kann man meinen Wunschpreis kommen verwenden. Da sagt man dann einfach, ich will
so wie,
Item XY. Und
so wie die eBay-Sniper-Teile nur für Amazon oder was? Oh,
gibt's ja, genau. Naja, der warnt dich dann erstmal. Und dann kannst du es kaufen. Also du gibst einfach an, du willst, was ich, Breaking Bad, Staffel, Blu-ray, XY. Willst du, dass es unter Preis 15 Euro fällt, was weiß ich. Dann kannst du noch angeben,
ist,
wie lange.
Das ist so wie bei und dann, Idealo, glaube ich. Wo du dann sagen kannst, okay, egal bei welchem Anbieter, sag mir Bescheid.
Ja, wahrscheinlich.
Okay, cool.
Oder bloß, dass es jetzt nur auf Amazon ist. Du kannst für einen Artikel kannst du dir auch den Preisverlauf angucken, wo es so hoch und runter gegangen ist in letzter Zeit.
Voll praktisch.
Also, benutzt du das für irgendwas? Oder ich wüsste nicht, wo ich sagen würde, jetzt warte ich, bis die so und so billig ist. Also ich hätte ja keine Idee, wie billig. Nee. Auf was wirst du dann warten?
Also ich meine, es gibt so ein paar DVDs, Blu-Rays, die brauchst du, hättest du mal gerne irgendwann so für in den Schrank stellen. Naja, gut, wenn ihr das Problem nicht habt.
Das wäre eben auch das Einzige, wo ich sagen würde, dass DVDs, die werden immer billiger. Bücher, also eine Buchpreisbindung im Normalfall oder ja, sonst was. Das
kommt drauf genau. An, wo du
halt Hardware-Zeug, das ist halt so teuer, wie es ist.
Hardware kauft man sich eher. Ja, also das ist tatsächlich ein paar Blu-Rays, die ich gerne mal im Schrank stehen hätte, genau, aber dafür. Nicht unbedingt jetzt brauche oder gucken will, sondern, also das waren jetzt so die 3-4 Preise, die ich erstmal festgelegt habe. Für mehr habe ich es jetzt auch noch nicht verwendet.
Mhm. Cool.
Ja, aber wenn ihr,
dann musst du erzählen,
vielleicht habt ihr
wenn
noch
was passiert ist.
Wie machen die Geld? Machen die einen Referral-Link raus?
Genau.
Ja, okay.
Genau.
Klingt gut eigentlich, so als Konzept. Die haben nur einen Cronjob laufen, der immer durchcrawlt. Und dann war's das.
So. Ziemlich cool, ja.
Und wenn du dann auf ihren Link klickst,
machen wir auch Geld.
Kriegen sie die 5%.
Ja. Oh. Ähnlich.
5-10, je nachdem wie viel.
GitHub Issues iOS-App. Faha Leidi.
Genau. Das ist ganz cool. Ich hatte letztens das Bedürfnis, mal für Potting die Issues mobil zu browsen und habe da mal ein bisschen im App Store rumgesucht, was es da so gibt.
Nicht browsen, fixen.
Ja, ich musste mir erst mal angucken. Ich musste mir mal ein geistiges Modell vor meinem inneren Auge aufbauen, was ich denn als nächstes tun werde, weil so langsam juckt es mich wieder in den Fingern und ich will mal wieder irgendwie Dinge tun. Ja.
Dinge.
Und da ist diese App, die kommt von GitHub selbst und ist eigentlich ganz cool. Also man kann da halt für beliebige Projekte, auf die man mit seinem GitHub-Profil Zugriff hat, die kann man da browsen und kann da irgendwie in Diskussionen Sachen reinschreiben und GitHub und halt die Issues managen. Mhm. Und das tut's eigentlich ganz gut. So, kostet nichts, kann man sich mal installieren.
Kommt gut, kommt einfach nur gut.
Ja.
Geht es auch für die privaten Repos, nehme ich an? Ja.
Ich denke schon.
Okay.
Also ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil ich...
Ingo ist noch am ranten über sein Akku.
Ich hab immer 147 Pakete habe ich schon aktualisiert. Es fehlt bloß noch Fallsystem.
Tja. Hm.
Aber wahrscheinlich das muss da, ich jetzt
darfst du aber nicht.
Ne? Naja, aua, muss ich wahrscheinlich erstmal noch durchgehen. Aua. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Alle was, auch, Pakete. Was auch super, super gut ist, ich habe zu dem Tag, wo das rausgekommen ist, bin ich in den Arch Linux Channel gegangen und das ist so awesome. Alle zwei Minuten kommt einfach irgendeiner so, oh Gott,
ich hab geforst! Ich hab geforst!
Oder so, oh, ich habe diese ganzen Konflikte mit meinem irgendwie Dings, was soll ich machen? Und es war irgendwie alle zwei Minuten und der Channel sind irgendwie 1000 Leute oder so drin. Das ist einfach nur lustig. 1545 Leute.
Aber ich finde es halt einfach gut.
Einfach super.
Die machen das einfach und scheiß drauf.
Scheiß drauf, was die Leute sagen. Ich finde es ja auch cool, dass du laut POSIX eigentlich immer ein BinSH brauchst. Und dann. Not for you.
Einfach ja, wobei.
Ja, das ist dann gesimlinkt, dann ist wieder okay, aber. Trotzdem, eigentlich hätte es auch eigentlich alles in Bin.
Es macht doch, ich verstehe auch nicht, was das für einen Sinn macht. Also,
sie haben gedacht, wir haben einfach nichts zu tun gehabt. Wir hatten dieses Slash-Lib-Zeug.
Nee, weißt du, das hat alles gut genug funktioniert. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Pain machen, weil die ernähren sich in Wirklichkeit. Das sind eigentlich Aliens, die sich von User-Rage ernähren.
Und von Trauer halt
noch. Nee, aber ich
glaube. Von zerschossenen Systemen. Weil sobald die kaputt gehen, dann gehen die quasi in den Himmel, Operating System Himmel. Und dort können die dann arbeiten. Ja,
sie ernähren sich von Seelen, von Betriebssystemen. Sie sind übrigens verwandt mit den Leuten, die so Fahrkartenautomaten programmieren. Die ernähren sich auch von User Rage.
Ja.
Hm? Ja, macht Sinn.
Aber, warte noch mal ganz kurz. Jetzt habe ich vergessen. Scheiße.
So ist es halt.
Tja, Ingo.
Ja, scheiße.
Das kommt davon.
Alt?
Ja. Hammer Minischraubendreher. Ganz cool eigentlich.
Brauchst du Referral-Links oder?
Nee, ich habe die nur neulich mal gekauft, weil neulich habe ich mal ein paar SSDs hin rein ausgebaut. Und Torx. ich hatte immer nicht die passenden, entweder die passenden Torx oder die passenden Kreuz, was weiß ich. Die bei Hammer drin, die sind alle ganz nett, das sind alles so kleine abnehmbare Spitzen, die kannst du in diesen kleinen Nupsi reintun, kriegst eine nette Ledertasche dazu, die fahren nicht in der Gegend rum, die kannst du so komisch einklinken und das passt auch total gut. Und insgesamt kostet du irgendwie 11,50 und kann mit Prime geliefert werden. Muss das sagen, sieht, mit denen bin ich total zufrieden. Das ist auch so ein schraubbarer Bit-Einsatz-Nupsi. Und da habe ich jetzt Sachen auf und zu gemacht.
Ich habe mir da irgendwann mal so ein Notfallset mal bei DeliXtreme kommen lassen, aber dieses ist halt fragwürdig von der Qualität her. Das funktioniert, wenn man mal eine Festplatte einen ausbauen muss, wo man irgendwie Torx dazu braucht, aber mehr willst du mit dem Ding halt nicht machen. Ist das hier so ein bisschen stabiler, oder?
Das ist garantiert auch
billig. Das kommt nee, sie sind also... Ich weiß nicht, ich habe... Ja.
Ich meine, du willst da jetzt auch nicht unglaubliche Kraft auf so eine kleine Schraube auswirken, aber so ein bisschen, dass sich das halt nicht verzieht oder so.
Ja, sieht ganz aber gut. Ganz anständig aus, muss ich sagen. Das geht
schon. Okay,
das ist auch cool. China World.
Genau. Das nächste war der ES-Exporter.
Ich will nochmal ganz kurz... Also diese User-Bin und so Geschichten haben die anderen Distributionen auch schon gemacht. Also Fedora, OpenSUSE hat das alles schon gemacht. Ich kann dir hier das vorlesen, aber also die es ist irgendwie historisch gewachsen, braucht heute keiner mehr und es wäre irgendwie besser, das alles an einer Stelle zu haben.
Also Bin und S-Bin ist deren Begründung. Früher hattest du Sachen, die nur für Root quasi benutzbar sind, weil es sonst niemand anders braucht. Jetzt ist es halt so, dass der User eh quasi immer Root ist. Also nicht immer Root als Root läuft, aber Root Dinge tut.
Gut recht, ja.
Und diese Tools, die können meistens auch mehr als nur quasi als von Root benutzt werden. Zum Beispiel, wenn du irgendwie Partitionierung von irgendwie Festplatten, dann kann der auch Files partitionieren und dafür brauchst du dann auf einmal kein Root mehr und solche Sachen. Und deswegen gibt's diese Dings halt nicht mehr.
Ja, gut, aber das ist die Trennung zwischen Bin und S-Bin. Aber ja, warum alles noch User reinstecken?
Ja, sie haben gesagt, dann ist nicht so geklobbert dein Root-File-System. Was aber keinen Sinn macht,
weil da ist, dann hast du einen Symlink statt einen Ordner. Super,
ja,
herzlichen Glückwunsch.
Ja, wenigstens brauchst du nur noch an einer Stelle suchen.
Ja, das Coole ist halt.
Und du hast irgendwie weniger Stellen im Path.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht. Wenn du irgendwie eine Datei suchst, dann du musst nicht erst schauen, ob die irgendwie ein S-Bin ist oder so, oder mit Witch schauen, sondern es ist immer super, alles
dann User-Bin. Dann hast du wieder irgendwelche Zusatzkrepel-Software, die liegt dann in Opt-Bin oder sowas.
Ja, das ist ja auch kein Problem. Ja. Aber das weißt
aber du dafür, dann dafür hast du einfach Witch. Wenn irgendwas im Path liegt, dann kannst du auch ein Witch machen. Dann musst du nicht suchen.
Also
Witch, ich wollte nur sagen, dass andere Distributionen das schon gemacht haben. Und das ist jetzt nicht so ein Arch-Zeug, was die nur alleine machen, sondern
Also Witch ist übrigens auch Bashism, also nicht benutzen, sondern Command-V. Oder
sowas. Ja.
Fascism.
Ja. Der Witch geht aber auch in der ZSA.
Ja, Witch geht in fucking ZSA, aber es geht nicht in normalen Krippe-Shells. Hm. Zum Beispiel in der S-Shell geht es, glaube ich, nicht. Oder in der Krippe-Shell oder KSA geht es auch
die
nicht.
Die Arch-Developer ernähren sich von Trauer.
Ist auch so.
ES-Exporter, der Elasticsearch-Exporter. Genau. Ich habe eine Möglichkeit gesucht, wie ich einen Index in Elasticsearch einfach nach JSON rausschreiben kann. Also normalerweise kannst du bei Elasticsearch die Dokumente komplett als JSON hinten mit dranhängen an deine Suchgeschichten. Und ich hätte die einfach gern alle rausgehabt. Du kannst Elasticsearch backuppen, kannst du einfach irgendwie die Dateien backuppen, die den Index ausmachen. Wenn du ihn nachher wieder reinkopierst, ist der wieder so wie vorher. Aber gerade wenn ich ein bisschen mit rumspielen willst, dann ist es ganz gutes Ding, einfach als Plaintext irgendwo gzipptes JSON da zu haben. Und es gibt viele so Krepellösungen, die dann, ja, dann mach doch einfach irgendwie Search auf alle Mappen und dann einfach die rausziehen. Und so, ja, das geht mit irgendwie, keine Ahnung, 1000 Dokumenten oder vielleicht noch 10.000. Oops. Aber wenn du halt irgendwann mal 100 Millionen Dokumente da drin hast, dann klappen die alle nicht mehr. Und der Elasticsearch Exporter, der benutzt A, Node.js, was garantiert nicht so die schlechteste Möglichkeit dafür ist, um dieses Zeug durchzustreamen. Und er benutzt den Scan-Typ von Elasticsearch. Bedeutet, das ist so eine Möglichkeit, um über einen kompletten Index halbwegs schön drüber zu iterieren. Und das Coole ist, der Exporter kann entweder eine Datei exportieren oder einen anderen Cluster. Und jetzt benutze ich das Ding halt, um eine Datei zu exportieren. Und gut ist.
Jetzt gefällt muss ich erstmal mein Jaurt fixen, weil Binbash wird nicht mehr gefunden.
Ja, natürlich, weil ja.
Das ist User Binbash.
Ja, jetzt ist halt gefuckt. Herzlichen Glückwunsch.
Das ist kaputt gemacht.
Deswegen sollst du auch erst am Anfang die ganzen Third-Party-Dinger.
Ja, scheiß drauf. Wer liest schon Sachen?
Wer liest schon Sachen? Du hast bloß diese 5 Commands nacheinander durchführen müssen.
Reveal.js, Flighty wahrscheinlich.
Das ist von mir. Ich weiß nicht,
wir haben es trotzdem
cool. Wir haben es schon mal gepickt irgendwann und ich habe damit meine Präsentation gehalten und das hat ganz anständig funktioniert.
Ah, das war's. Ja. Okay, das andere ist.
Ja, ich habe ja auch immer mal angefangen, da irgendwas in Node.js zu frickeln, wo man sich dann Slides in Markdown zusammenklopfen kann und der baut dann was da draus so mit JavaScript. Gibt's auch für Ruby, da heißt es, wie heißt denn dieses Gem? Fällt dir das gerade ein? Es gibt so ein Ruby-Gem, wo du halt auch so Präsentationen.
Keine Ahnung.
Show-off.
Wahrscheinlich.
Gem-Install Show-off. Das habe ich mal verwendet. Ja, und da könnte man zweifelsfall dann halt auch diese JavaScript-Bibliothek reinwerfen und dann halt das HTML so bauen, dass es funktioniert.
Also, es funktioniert ganz anständig.
Ist ganz cool.
Benutzt Sections und dann macht irgendwie die Matrix
drüber. Genau.
Und du hast sogar so Note-Slides und so ein Fullscreen
Presenter-Mode. Ja, du kannst dann halt auch so nach oben, nach unten scrollen und rechts, links. Also, wenn du irgendwie einen Punkt hast, wo du jetzt irgendwie mal überlegst, entweder du erzählst nur eine Slide oder du hast ein bisschen mehr Zeit und erzählst dann noch ein bisschen mehr dazu, dann kannst du dann halt zum Beispiel nach unten wegscrollen und so. Das ist schon ganz nett.
Also das ist ganz nett, aber das nicht benutzt, sondern einfach. Ich habe es einfach normal benutzt, das war ganz okay.
Ja, also ich meine, man kann sich ja das HTML auch von Hand bauen. Das tut bei so ein paar Slides auch nicht so unglaublich weh.
Genau.
Geht schon.
Oh, Libre für Dance. Ich habe aber auch irgendwie Krippe im Netzwerk.
Genau, ich beschäftige mich ja gerade so ein bisschen als Hobby mit app.net, Apps, was leicht redundant war, aber egal. Und da gab es von app.net vor kurzem selbst diese Passport-App für iOS. Oder ich glaube, ich weiß nicht, ob die auch fürs iPad geht. Da sind jetzt nur iPhone-Screenshots.
There's a pad for that.
Ja. Was das ganze Ding macht, ist eigentlich nicht viel. Man kann damit so ein bisschen seinen Account managen. Mhm. Kann so seine Metadaten pflegen und du hast quasi auf der Plattform, auf der du das ausführst, auch so Links zu anderen Apps, die du quasi benutzen kannst, um app.net zu verwenden. Was aber cool ist, die haben Authentication SDK, was über so URL-Händler funktioniert. Das heißt, wenn du diesen app.net Passport auf deinem Handy hast, dann kannst du jede App, die das unterstützt, benutzen und sag jetzt authentifizier mich mal bitte mit dem Passport, der redirecte dich auf diese App über so ein URL-Scheme. Und du sagst jetzt einfach jetzt authorize und dann bam, bist du eingeloggt und musst dein Username und Passwort nicht mehr eingeben.
Das ist so wie unter Android dieses verschiedenen Accounts, die du dann da verwalten kannst.
Zum Beispiel.
Dass du das halt über eine Excel machst.
Genau, also was ja bei iOS zum Beispiel der Fall ist, ist, dass so Twitter- und Facebook-Integration schon mit drin ist, wo du das halt mitbenutzen kannst, aber halt nicht für app.net. Und da ist es halt so ein einfacher Weg zu sagen, hey, ich klicke jetzt da drauf und dann wirst du halt redirected und dann klickst du wieder drauf, dann bist du wieder in der App, die du eigentlich benutzen willst und du bist eingeloggt. Und das ist schon ganz cool.
Du all Jungs auf jeden Fuck this shit, I'm out. Das eine Hour-Paket, was er mir eingibt, ja, sagt hier gleich einer, der das Paket maintain, leckt mich alle am Arsch, ich gebe auf. Ja. Fuck! Okay. Suckers!
Genau, wie gesagt, mein neues Hobby ist es,
App.net-Apps
auszuprobieren. Da habe ich jetzt auch mal was ausprobiert, was ich weiß nicht, ob das momentan noch der Fall ist. Als ich es runtergeladen habe, war Felix für eine Zeit kostenlos. Und das ist halt auch so eine ganz nett gemachte App, mit der ich jetzt persönlich nicht so gut klargekommen bin, weil die haben da an der Seite so einen kleinen Nupsi, mit dem du so die ganze Navigation machst, indem du den rechts oder links rumswipest. Ist sehr viel auf Gesten ausgelegt. Du kannst aber auch sagen, du
pinchst. Was kann es denn zum Ende?
Es ist im Endeffekt eigentlich so eine App.
Ein Frontend
auf dieses Alpha, was noch ein bisschen mehr kann. Du kannst zum Beispiel dann halt irgendwelche Links, die du reinpostest, annotieren, sodass die halt quasi nicht als komplette URL angezeigt werden, sondern wie in HTML halt auch ein Link-Tag, mehr oder weniger. Manche können das auch mit Markdown, was ich zum Beispiel auf dem Mac benutze, ist dieses Kiwi, da kannst du dann quasi deine Links in Markdown reinpacken, was ganz nett ist. Du kannst halt deine Files verwalten, dein File Storage auf app.net und du kannst halt irgendwie Leuten folgen und was man halt sonst so macht. Im Endeffekt, was man halt auch mit irgendwelchen Twitter-Apps kann, nur halt so mit den Zusatzfeatures, die zum Beispiel App.net bietet, wie einen Marker, wo du gerade bist, an welche Position du gerade gescrollt hast, so dass sich das über deine Devices wegsynchronisiert und so weiter. Also wenn einem irgendwie, ich benutze jetzt momentan Repost, ich habe davor irgendwie NetBot benutzt, die sind beide ganz okay, ich bleibe momentan bei Repost, aber Felix ist auch eine nette App. Und für einen Mac, wenn man dann nochmal was Neues ausprobieren will, gibt's Wedge. Habe ich letztens auch ausprobiert. Benutze ich leider auch nicht, weil das hat kein Cross-Posting. Also ich habe momentan Felix auf dem iPhone trotzdem noch installiert, weil ich das zum Cross-Posten benutze.
Okay, er hat dich installiert.
Genau, Felix.
Du läufst auf diesem scheiß iPhone. Hast du das gehört?
Das ist halt, man kann nicht immer Glück haben.
Ja. Soviel zu app.net.
Schön.
Gibt's sehr viele
Apps. Hast du auch schon andere Leute, die da sind?
Wie meinst du?
Ich weiß nicht.
So. Also ich folge da irgendwie so ein paar Leuten und die, da gab's letztens gerade jetzt auch in Bezug auf die letzte Game of Thrones Folge sehr interessante Diskussionen und
Red.
Hast du es gesehen?
Nee, ich guck ja das
nicht. Oh Gott, Ingo wäre gestorben, glaube
ich. Ja, ich hasse, wenn meine Lieblingscharaktere umgebracht werden, hasse ich das sowieso. Ach. Und Red Wedding.
Wurde schon gespoilert, unglaublich.
Warum seid ihr so böse?
Hallo, du musst fünf Tage aus dem Internet rausgehen, wenn du es nicht mitgekriegt haben wolltest.
Nee, es war wohl, Leute, die das Buch gelesen haben, sind immer so.
Vor 13 Jahren hat das Nerdy Kid von nebenan geheult, deshalb war, jetzt weißt du warum.
Dumbledore stirbt auf Seite 372.
Genau, so
ähnlich. Wie die Leute von Fortune.
Die haben sogar ihre Freunde gefilmt, während sie das geguckt haben. Da gibt es so Zusammenschnitte, wie die gucken ganz, wie also alle so machen.
Gute Sache.
Also, wie gesagt, um das kurz abzuschließen, ich benutze Felix momentan eigentlich nur zum Crossposten.
Das finde ich auch nicht in Ordnung.
Genau.
Finde ich in Ordnung. Ich kann viel mehr. Ich kann viel mehr als nur Crossposten.
Ja.
Felix ist ein Crossposter.
Scheiße, ey. Jetzt hab ich
Felix, du alter Crossposter.
Crossposter immer nach irgendwie Alt-Binaries, Hamster-Picks und gleichzeitig auch Alt-Entertainment. Hör doch mal auf.
Fuck yeah. Aber ist auch lustig. Hamster-Picks sind nicht lustig.
Okay. Das war's dann auch zu dem Thema. Also
Docker. Ich habe es bloody hart abgebrochen.
Ich war auch fertig eigentlich.
Docker.
Eigentlich.
Genau. Docker ist total cool. Mit Docker kann man Sachen machen. Docker ist eine Linux-Container-Engine. Und zwar ist Docker eigentlich so eine Go-App, die C-Groups, Namespacing benutzt, um so Ressourcenmanagement zu machen. Also du kannst dann quasi Applikationen oder ganze andere, keine Ahnung.
Aber läuft Dinge. Da Windows auch drauf?
Warum sollst du? Ne?
Warum sollte da Windows drauf laufen?
Wenn du so, weil du solche Sachen willst du immer virtualisiert haben.
Der virtualisiert ja. Ach so, Windows virtualisieren. Ja. Nee, da kannst du zum Beispiel MySQL oder so virtualisieren.
Das
Cool ist eben, also der gibt dir einerseits C-Groups ein Namespacing, bedeutet, du kannst dann sagen, du kannst sicher davon ausgehen, dass gerade wenn du so ein Shared Hosting Environment hast, dass dann jeder Benutzer nur exakt so viel CPU wegnehmen kann, wie er bekommen soll. Sie benutzen OFS, Union File System, das ist so ein Copy-on-Write-File-System-Geschichte.
Another Union File System sogar, glaube ich.
Genau, bedeutet, du kannst dann recht schnell so neue Container quasi kreieren.
Ja,
das indem du einfach sagst, neuer Container, und der hat einfach das Image schon. Und nur neue Rides werden dann darauf gespielt. Also bedeutet, bei VirtualBox sagst du so, also VirtualBox hochfahren, also ich kopiere kurz das Image. 12 Sekunden später, okay, jetzt. Und also diese, also das ist, dieses AOFS benutzt der auch für einige Sachen. Copy and Write macht das ganz cool. Und LXC noch irgendwie so ein paar Skripte, um das ganze Containerzeug so nochmal zu
das,
vereinfachen.
Wie heißt das Linux Containerzeug, das ursprüngliche?
KVM.
Nee, du meinst LFS. Nee, Moment, nicht LFS. Wie hieß denn das?
Es gab gibt's mehrere. OpenVZ-Gedöns.
Genau, OpenVZ gibt's zum Beispiel, die machen ja auch so Containerzeugs. Ja. Und da hast du halt einen echten Computer dann. Oder du hast LXC, was genau. Auch so Container macht. Oder du hast BSD Jails, was auch solche Dinge macht, was auch diese ganzen Dinge
es kann. Es gab doch auch mal so eine Linux-Virtualisierung im Userland. Wie hieß denn das? Fällt's gar nicht ein.
Linux?
Also so. Egal.
CH-Root, was?
Nee, sowas in der Art.
Auf jeden Fall ist es geil, weil der hat keinen Overhead. Der hat so, also was Performance angeht, sie haben so ein paar Tests gemacht mit MySQL CouchDB und so, 0,3% oder so Overhead. Teilweise ist der Container sogar schneller, weil er halt so ein komisches Copy-and-Write-File-System hat.
Hubel. Nee, UML, User Hubel, Mode Linux.
Ja, das alles eigentlich sind.
Aber das ist auch super.
Ja, auf jeden Fall ist das cool, weil du dann quasi das Ding komplett eingepfercht hast. Du hast es irgendwie, es hat ein eigenes Root-Dateisystem, also ähnlich wie CH-Root, nur dass es funktioniert. Was halt echt ein Dateisystem hat. Du kannst innerhalb von wirklich einer, keine Ahnung, einer halben Sekunde deine komplette Anwendung da drin hochbooten, und es ist so, als würde sie in ihrem eigenen System laufen. Oder wenn dir jemand die Anwendung wegschießt, der kommt auf keinen Fall auf dein Dateisystem. Also nicht mal irgendwelche Varlocker oder Temp-Geschichten, sondern der hat echt sein eigenes Dateisystem. Du kannst halt auch über Sequums Namespacing Resource Starvation umgehen. Du kannst aber gleichzeitig trotzdem Ports nach draußen lassen. Bedeutet, du könntest dann sagen, ja, okay, wir machen mal diesen ganzen Webstack hier, so einen Lump-Stack, den machen wir alles im Container. Und lassen aber trotzdem Port 80 nach draußen, dann kann der quasi von Load Balancer noch angesprochen werden. Du kannst natürlich dadurch auch so vorgefertigte Images verteilen, was ganz cool ist. Also du könntest dann quasi, wenn du so ein Hosting-Ding hast, dann baust du einfach ein Image und schießt es einfach auf einen ganzen Haufen Server raus, und die booten das in Docker und sind fertig. Und Docker, das Ganze ist auch noch recht nett zu installieren. Du pipest natürlich wieder irgendein beliebiges Shell-Skript in deine von Curl in deine Shell rein. Und sie bieten dir auch gleichzeitig eine Vagrant-Umgebung an. Bedeutet, du kannst auch einfach damit experimentieren, weil Docker ist gerade durch LXC und
sagen,
so nur Linux.
Vagrant. Wie gesagt, ich habe Vagrant mal neu geschrieben in irgendwie 30 Zeilen. Ich bin so glücklich.
Ja.
Du kannst so, ich habe so geschrieben, so not Vagrant revert Snapshot, not Vagrant SCP und not Vagrant SSH, und dann das ist quasi genau die Sachen, die ich haben will, und nicht Vagrant einfach.
Ja, macht
weil schon. Das geht halt auch schon oft überall kaputt, das ist gerade das Schlimme.
Oh, es geht immer nur kaputt.
Ja, und deswegen einfach nur Shell-Skripte, weil das funktioniert alles.
Also du willst irgendeinen automatisierten Chef-Provisioner damit einklatschen.
Ja, oder Puppet oder Quatsch, was.
Dafür hast du dann kein VirtualBox mehr, dann hast du so echte Computer oder so.
Echte Computer.
Oder halt nicht.
Mhm. Oder auch nicht.
Genau. Auf jeden Fall, Docker, würde ich sagen, ist eine total coole Sache, und ich muss mir jetzt mal mehr Videos anschauen, weil du kannst damit total krasse Sachen sicher machen.
Ja.
Und du kannst auch so Sachen machen wie, du kannst dann irgendwie dir quasi
ein
in deinen...
Fehler geschah.
Das finde ich super. Hilfe, ein Fehler geschah.
Auf jeden Fall auch so cross-kompilieren kommt ganz cool mit Docker, weil du halt auch sagen kannst, du bist jetzt ein anderes Ubuntu, du hast noch denselben Kernel, aber du bist jetzt ein Lucid, obwohl du gerade auf einem Precise bist oder so Spielereien.
Das ist cool.
Ganz gut.
Ein Fehler geschah.
Ja. Docker. Und achso, das nächste bin ja auch noch ich. Cloud to Butt.
Ab in die Butt Cloud.
Ab in die Butt in dem Fall dann. Es ist ein Chrome-Plugin, das alle The Cloud with My Butt ersetzt. Das bestes Plugin aller Zeiten. Gibt es eine Screenshot-Gallery dazu, was
sehr amüsant.
Ich finde
das Einzige, was Sinn macht.
Ja. Ja. Box is acquiring Crocodoc to reimagine documents in my butt. Das ist einfach, macht auf so viele Arten so viel Sinn. Steve Jobs
aber
in my butt.
Aber es ist ein Flickr und kein Tumblr, das macht ja keinen Sinn.
Oh. Ja, das ist traurig. Develop and scale apps in my butt. OpenShift, die Homepage, ja. Ist schon verdammt gut, muss man ihn echt lassen. Wird wahrscheinlich keiner benutzen, aber die Screenshot-Gallery einmal anschauen und leicht kichern wie ein Schulmädchen.
Das ist sehr gut. Genau, Voice-over-IP mal wieder. Ich habe bisher, ja, wir haben da schon ein paar Mal ein bisschen drüber geredet.
100
Mal,
ja.
Ja. Ich habe da bisher diese Zipgate-App auf dem iPhone benutzt, um da mit zu telefonieren, wenn ich irgendwo gerade Wi-Fi habe. Und das ist doch relativ günstig und so. Macht's eigentlich Sinn, wenn man mal irgendwie so auf Legacy-Netze wenn man da irgendwie auf Legacy-Netze telefonieren will. Das Ding ist bloß, diese Zipgate-App, die wird halt in letzter Zeit oder überhaupt nicht mehr weiterentwickelt. Die haben irgendwie die Entwicklung eingestellt. Felix?
Buttcore.
Oh Gott.
Ja. Sorry, mach einfach weiter, aber es ist schön, dass du diese Voice-over-IP-Probleme hast.
Ich habe gar keine Voice-over-IP-Probleme. Ich möchte nur sagen, genau, und diese App war auch nicht besonders zuverlässig und hat nicht so besonders gut funktioniert. Deshalb habe ich jetzt eine Alternative gefunden. Ist Bezahlsoftware, kostet Geld. Der Name klingt ein bisschen wie Nerdcore-Gangster-Rapper. Acrobits. Aber
Acrobits,
Alter. Aber ist eine coole Software, und was die auch können, die können auch so Zip-Proxy-Geschichten, dass du quasi eine Push-Notification bekommst. Da muss die App nicht die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Du bekommst eine Push-Notification, und wenn du rechtzeitig dann rangehst, dann wirst du gleich in die App weitergeleitet und zack, hast du dein Telefonat. Ich habe das mal ausprobiert und das funktioniert eigentlich ziemlich gut, weil das Problem bei mir bisher war halt immer dadurch, dass ich keine SIP-Telefone daheim habe, bin ich auf dieser Nummer nie erreichbar, sondern kann damit nur ich ruf dich an, Alter. Kann damit nur Leute anrufen, aber nicht angerufen werden, und so geht das jetzt auch einigermaßen.
Richtig. Das ist Acrobits, bist du zufrieden so generell mit
Acrobits? Ich habe es jetzt noch nicht so exzessiv benutzt. Ich habe da jetzt zwei, dreimal telefoniert und da hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Was ich mal noch ausprobieren muss, ist so Geschichten wie verhält sich das Ding, wenn man mal ein Bluetooth-Headset dran hat oder so, weil da ist zum Beispiel die Skype-App, die hat es jetzt erst im letzten Update nachgeliefert. Und zum Beispiel diese Zipgate-App, die ich davor benutzt habe, die kam damit überhaupt nicht klar, dass du da mal ein Bluetooth-Headset dran hast oder so.
Richtig.
Darum, also ich bin zuversichtlich, die Bewertungen im App Store sind eigentlich alle auch durchweg ganz gut. Und da ist noch irgendwie so ein super Bonus-Codec, den man mit In-App-Purchase für unglaublich viel Geld freischalten kann. Ich weiß nicht, ob es
729.
Genau.
Bringt es nur, wenn ein Anbieter das unterstützt.
Aber ansonsten bieten die halt auch eine ganze Latte von Codecs an. So.
Also das Gute ist an Zipgate, das ist, die unterstützen G729, das ist das, was die HD-Telefonie, glaube ich, noch irgendwie nennen. Okay. Also da könnte es sich lohnen, es ist ein bisschen nervig, dass das dann halt
Du hast App bis jetzt, wird. Wie hieß denn diese andere App, die es da noch gab?
Bria.
Genau, Bria habe ich mir auch angeguckt. Ich habe jetzt einfach mal Acrobits genommen, weil das ein paar Euro billiger war und irgendwie die Bewertungen ganz gut waren. So.
Sieht doch fucking hässlich aus.
So hässlich ist es eigentlich gar nicht. Ich finde, das hat ein bisschen so einen komischen grünen Hintergrund, aber ja.
Ich mag so diese Standard-iOS-Sachen. Deswegen habe ich Acrobits damals nicht gekauft. Die haben grob dieselben Bewertungen, sagen alle, ja, sind super gut. Und das Bria ist ein bisschen teurer.
Also was ich auch echt gut finde, du kannst da gleichzeitig parallel mehrere Accounts benutzen, was ganz nett ist.
Sie können beide Opus, was cool ist. Also das kann Bria auch, die mehreren Accounts.
Genau, was halt auch ganz cool ist, du kannst halt hier hast so eine Quick-Dial-Panel, wo du halt mehrere Leute, die du direkt anrufen willst, reinziehen kannst, und dann drückst du drauf und dann ruft es dir gleich an. Ja. Das ist alles in allem ist es nett und funktioniert ganz gut. Du kannst auch Anrufe aufnehmen, wenn du Bock drauf hast.
Ja. Musst du dich fragen, ob alle zugestimmt haben vorher.
Tja.
Nochmal Fall.
Ja.
Alle okay.
Alles okay.
Ja. Okay, aber also funktioniert gut.
Babymugging.
Genau.
Babymugging.
Wusste ich nicht, war ein neues Meme. Das ist, wenn du von irgendeinem Kleinkind ein Foto machst, aber einen Kaffeebecher so davor ist, dass es aussieht, als würde das Kind aus dem Kaffeebecher kommen. Das ist dann Babymugging. Das sieht total lustig
macht
aus.
Macht total viel Sinn einfach. Das macht so viel Sinn auf so vielen Weisen.
Does not.
Da fand ich echt den Tumblr lustiger, wo der eine geschrieben hat, wenn sein Kind geweint hat und weswegen.
Ja.
Das fand ich lustiger.
Ja, aber okay. Es ist Babymugging. Es wisst ja auch, was das ist und dass es das gibt.
TPM für HDD Encryption.
Genau, also wo ich mal wieder drauf gestoßen bin, so TPM-Chips sind ja, wenn du die in irgendwie deinen Blu-ray-Player hast und so, voll evil Bullshit und so. Aber wenn du die in deinem Computer hast und du den wirklich benutzen kannst für Dinge, dann wird das auf einmal ganz relativ interessant, weil du dann...
Du kannst da Keys ablegen.
Du kannst da Keys ablegen und die werden dann nur geladen werden können, Die werden, die können nur geladen werden.
Genau, die können nur geladen werden,
wenn du nicht reden kannst. Wenn quasi die, diese Chain, also wenn quasi dein komplettes Betriebssystem mit dem übereinstimmt, was, was du dir vorstellst, was es ist. Ja. Das heißt, wenn du quasi irgendwie, keine Ahnung, Grub lädst und dann.
Das kannst du dann auch demnächst mit Secure Boot machen.
Ja, Secure Boot ist ja quasi TPM.
Das ist doch das. Das
also dein Laptop kaputt. Naja, geht. Das sind schon zwei unterschiedliche Stellen, wo die Schlüssel liegen können. Ja.
You're fucked.
Nee. Doch. Je nachdem. Also,
ja, dafür hast du Backups.
Also, wo liegt denn der Schlüssel bei Secure Boot?
Der liegt im EFI.
Ja?
Ja.
Richtig.
Ja, und
der TPM-Chip
ist ein extra Chip, der auf deinem Mainboard mit drauf sein muss, oder nicht?
Ja, klar, es ist ein extra Chip, aber die Grundidee ist relativ ähnlich.
Ja, das mag sein, aber ich meine, demnächst wird es vielleicht wahrscheinlich gar keine TPMs mehr geben, sondern
also jedenfalls, wenn du ein TPM hast und du den auch so benutzen kannst, wie er gedacht ist, nämlich für deinen eigenen Scheiß, dann ist es eigentlich relativ interessant, weil du da so Zeug ablehnen kannst und nur beim bestimmten State werden die auch wirklich freigegeben und du hast so ein bisschen Platz für andere Keys auf dem Chip. Und ja, also die ganzen ThinkPads haben zum Beispiel die TPM-Chips drin.
Ja, aber ich glaube, früher oder später wird sich das nach Secure Boot verlagern. Aber gut. Ja, wer jetzt einen TPM-Chip hat, kann sich das mal
angucken. Das ist eigentlich eine relativ coole Sache. Auch die
sieht man ja in seinem BIOS, ob man einen hat, ob man es einmal ausmachen kann.
Ob man es einmal ausmachen kann. Und das ist eigentlich eine relativ coole Sache. Und das ist mir auch jetzt erstmal wieder aufgefallen, dass es ziemlich cool ist.
Aber TPM hat sich nicht durchgesetzt und Secure Boot kommt jetzt halt. Und,
pa.
Wie pa?
Pa. Ja, TPM ist ja auch bloß ein Konzept.
Naja, die wollten das schon benutzen, haben es aber nicht richtig gekriegt. Deswegen. Jedenfalls. Egal.
Sehr gut.
One Password. Hatten wir schon ganz oft erwähnt.
Ist momentan 50% reduziert. Wenn ihr es bis jetzt noch nicht habt und irgendwie iOS, Windows oder Macs benutzt, dann ist es echt ein super cooler Passwortmanager.
Oh nein.
Alles, ist immer noch alles, reduziert?
Alles ja, ist immer noch reserviert. Reduziert. Ich kann nicht mehr reden.
Oh, okay. Wird spät, ne?
Da ist irgendwas kaputt gegangen gerade.
8,99, ist es reduziert, ja?
Ja, ja. Ich habe jetzt momentan auch die neueste Version für iOS gekauft und gleichzeitig nochmal die neue für den Mac, weil die Version 4 ist jetzt auch angekündigt worden. Die wird auch als kostenloses Update nachgeliefert, wenn die denn kommt. Okay. Also ich hatte bis jetzt halt so einen Promocode bekommen für eine Lizenz.
396 habe ich.
Ja, fast. Also ich habe für die Version 3 irgendwo mal so eine Promo-Lizenz bekommen, die man irgendwann mal kostenlos bekommen hat.
No Promo.
Und habe mir jetzt halt mal über den Mac App Store nochmal die Lizenz nachgekauft, damit ich die Version 4 auch bekomme. Und ich benutze es ja schon irgendwie seit ein paar Jahren.
Top Banane.
Super
okay. Tool.
Homebrew Cask. Homebrew ist ja so ein Manager für den Mac, der einem Sachen runterlädt. Ja. Normalerweise halt so die üblichen Unix-Tools irgendwie.
Also das, was bei uns mein Pac-Man und mein Yahoo macht.
Ist ein Paketmanager.
Genau, ist ein Paketmanager, der aber netterweise in Ruby geschrieben ist und auch die Rezepte in Ruby hat. Und da gibt's jetzt Homebrew Cask, was dasselbe macht, ist eine Erweiterung für Homebrew, für Grafikanwendungen. Also dass du wirklich auch die üblichen macOS-Grafikanwendungen wie, keine Ahnung, TextMate 2, iTerm, Little Snitch, was weiß ich was, Plex Media Server, dass du die auch alle damit runterladen kannst. Bedeutet, wenn du mal so ein Ding neu aufsetzen
musst. Damit dein Mac endlich wie ein Linux funktioniert.
Richtig. Zum Beispiel. Wobei, iTerm kann man glaube ich auch mit dem normalen...
Mac App Store kannst du vielleicht noch...
Nee, oder mit dem normalen Homebrew kann man es glaube ich auch installieren.
Ja, auf jeden Fall, das ist jetzt speziell dafür und für Sachen, die nicht im Mac App Store sind, gerade so die TextMate-Geschichten und so, die Open Source Sachen sind ja oft nicht drin und dann ist es gut, kann man mal benutzen irgendwie.
Ja.
Und QLite? Das Makefu wahrscheinlich oder so.
Hab ich schon wieder
welche Embeddable gesagt. NoSQL Database Engine.
Ich fand das ganz cool, also es sah irgendwie lustig aus, weil NoSQL, also quasi einen Key-Value-Store zu haben, ist eine relativ coole Sache, aber meistens brauchst du dafür voll viele Dinge. Und wenn du das quasi hast wie ein SQLite, dann ist es eigentlich relativ cool. Also ich kann es mir gut vorstellen jedenfalls. Ich habe es noch nicht ausprobiert und ich fand es auch nur cool.
Vielleicht ja, Document Store, das ist schon ganz, hört sich schon ganz interessant an.
Genau, und du brauchst halt nicht diesen ganzen, oh shit, ich brauche irgendwie 1000 Millionen Services, die gleichzeitig laufen und super High Scalability Bullshit. Sondern einfach nur so, okay, ich will jetzt einfach Sachen tun.
Sachen tun ist gut.
Ja.
Also, genau.
Ja, fertig? Weiter. Ja.
Also ich habe noch was ganz Kurzes. Screen Sizes, das ist so eine Webseite, die mal so für bekannte, weit verbreitete Telefone mal die ganzen Specs in Sachen, also auch Telefone, Tablets und so weiter, die Specs in Sachen Bildschirmgröße anzeigt. Also wie viele DPU haben die, wie groß sind die physikalisch, was für eine Höhe und Breite in Pixeln haben die und so weiter. Das ist mal ganz nett zu wissen, wenn man da irgendwie mal Software für entwickeln will oder mobile Webseiten machen will oder sowas.
Cool.
Und ist auch ganz nett, so du kannst dann irgendwie nach allen möglichen Attributen sortieren. Ist schick. Daher, also ich brauche es jetzt nicht konkret, aber ich fand es nett. Vielleicht kann jemand damit was anfangen.
Auf jeden Fall.
Dann sind wir durch.
Ich glaube schon.
Ja.
Boah, war das ein Marathon.
Und hier ist so heiß. Ich bin noch nicht mit Update fertig.
Du bist noch nicht? Ne, ich habe aufgegeben.
Ja, nee, ich nicht.
Also,
weil ich will ein Computer, der up to date ist.
Ja,
die installiert einfach alles, was kaputt ist.
Nee, ich will die Pakete aber up to date haben. Es sind jetzt nur noch drei. Das schaffe ich schon noch.
Ja, was hast du denn noch so?
Es ist noch, ich habe noch irgendwie.
Wir installieren und danach wieder installieren.
Mehr alles installieren.
Was? Nee, das waren irgendwie ein Sys5-Gedöns, was man wahrscheinlich gleich runterschmeißen kann. Konsole-Kit und
InitScript. Konsole-Kit, InitScript gibt es beide nicht mehr.
Ja, ich verstehe.
Die löschst du beide. Nein, die machst du beide weg. Ja. Konsole-Kit willst du auf jeden Fall nicht mehr haben. Und Sys wie Init willst du auch nicht mehr haben.
Ich weiß, aber da gibt's auch was.
Nee, Konsole-Kit ist auf jeden Fall old. Ich könnte
mal abmoderieren, dann haben wir es.
Ingo, moderier mal ab, tu mal was für dein Geld.
Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf ihr auf.
Habt Spaß.
Am Gerät oder Frust mit Arch Linux, kann auch sein.
Ja, von irgendwas müssen sich die Entwickler ja ernähren.
Genau. Und wir hören uns nächste Woche, gleiche Welle, gleiche Stelle.
Vielleicht. Immer vielleicht. Ja. Wer weiß, was passiert. Wenn die Welt untergeht, wird's nix.
Ja. Oder wenn wir spontan passieren. Entscheiden, dass
wenn
zu
wir
wenig
zu faul sind.
Zu faul, dass das Wetter zu warm ist oder zu kalt.
Ja, oder wenn wir von Arch Linux-Entwicklern gefressen werden.
Das kann nicht sein. Das wenn, dann bloß der Ingo. Das,
ja,
aber ich auch.
Was? Ja, ich ja auch. Mein Server ist ja auch, aber den werde ich nie wieder updaten.
Nee, dann kannst du nicht gegessen werden.
Genau.
Init Scripts wird jetzt noch gekillt.
Ja, keiner braucht Init Scripts.
Ja, tschö.
Tschüss. Ja.